Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Einmal als Audio und diesmal was ganz Besonderes, auch als visuellen Podcast. Mal wieder aus einem bestimmten Grund, denn wir haben seit Ewigkeiten mal wieder einen Gast zu uns eingeladen und der sieht so attraktiv aus, dass man den jetzt nicht nur als Stimme anhören muss. Man muss den einfach mal live in Farbe sehen. Und Wendeli, ich freue mich super, dass du da bist. Wir haben ja ein paar Mal telefoniert vorher. Warum, weshalb wir uns mal zusammentreffen sollten. Und ich würde mal dir als erstes das Wort geben, weil ich glaube, sonst immer so viele rum. Warum sitzen wir jetzt hier zusammen? Lass mal kurz was einblicken.
So, hallo Paul, auf jeden Fall. Hallo, danke für die Möglichkeit hier zusammen ein bisschen zu quatschen. Ja, wir wollten mal ein bisschen über Podcast sprechen, auch über Vogelthemen. Wir haben, glaube ich, keine ganz genaue Richtung, aber ja, wollten mal ein bisschen reingehen ins Thema Klangbildreisen. Ja, vielleicht auch noch ein paar andere Themen anschneiden.
Du bist so nett, wirklich, weil da war keine Spitze und keine Ladung eben zu spüren, weil wir haben ja schon verschiedene Pläne gehabt. Ich habe die jedes Mal wieder verworfen.
Deswegen hast du
so diplomatisch und freundlich eben.
Ich bin ja jetzt, ich versuche mich in Flexibilität. Ne?
Ich finde es hervorragend, ja, deine Geduld, deine Flexibilität. Ich habe dich richtig zum ersten Mal kennengelernt, ich glaube vor 2 Jahren beim Voice Tracking als Teilnehmender mit Julian zusammen, richtig?
Genau,
aus Freiburg. Ja. Und im Freiburger Raum sitzt einfach ein richtig langjähriger, guter Freund, Bruder im Herzen, der Ralf Greiner. Und bei dem wart ihr als Doppelpack, also du und Julian auch viel, habt viel Zeit verbracht, richtig?
Da nicht im Doppelpack, da war mehr ich, da habe ich ja auch meine Business-Pädagogik-Ausbildung gemacht. Und genau, also ich war dort jetzt viel beim Ralf auch am Lernen und genau, mit Julian bin ich so, aber viel am Tracken einfach. Ob das jetzt Trittsiegel oder auch eben Vogellaute und Individuen sind. Ja,
ich habe das vor 2 Jahren dann gemerkt, also es war eine schöne Brücke so zu Ralf hin, weil Ralf kennt unseren Platz und ich kenne seinen Platz, seinen alten da im Schwarzwald. Ich habe mal einen Spurenkurs bei ihm belegt, um zu sehen, wie arbeitet Ralf und er bei mir, und wir haben es aber sehr gefeiert und wir können immer wieder viel voneinander lernen. Er hat auch einen ganz anderen Fokus als ich. Coyota Akademie übrigens, um den Namen mal konkret zu nennen. Und das erste Voice Tracking vor 2 Jahren, was ist deine stärkste Erinnerung, wo wir beide Kontakt hatten oder meinetwegen auch Julian dabei oder Greg noch dabei? Aber ich habe sofort 2 Dinger im Kopf und die würde ich...
Vor 2 Jahren. Gute Frage. Mir schießt jetzt ein Bild in den Kopf. Das ist jetzt gerade nicht unbedingt. Das ist so. Da hatten wir jetzt gar nicht interagiert, aber wir standen am Feldrand in Grüppchen. Alle waren irgendwo zugange und du plötzlich: Bleib schlecht! So, das fällt mir gerade so ein.
Also, bleib schlecht!
Bleib schlecht! Genau, das schießt mir jetzt gerade so in den Kopf. Ja.
Ich habe euch im Klee, war das, glaube ich, oder ich glaube, es war Klee. Kleefeld, super schwieriges Substrat, weil du die Substrat nämlich gar nicht sehen konntest, durch das Klee oben, durch diese kleinen Kleepflanzen.
Ah, auf dem Feld, ne?
Ja.
Wo wir über dieses Feld gelaufen sind.
Hier taucht so ein Erdhügel auf oder eine Furche, und da waren überall Trittsiegel. Es war alles voll mit Trittsiegeln. Es ist lange vorher nicht geregnet. Und wir hängen über einer Fuchsspur. Es war ungefähr der 10. Stop. Wir wollten eigentlich an die Waldkante. Es waren nur 200 Meter. Ihr habt euch ständig hingehockt. Ich habe eure Begeisterung, eure Neugier gesehen. Ihr habt euch so reinziehen lassen. Und ich musste einfach schmunzeln, weil mich das an Greg und Micha natürlich auch erinnert hat. Und an Menschen, die kommen Oder die gehen mit so einer Begeisterung, manche kommen schon von vornherein mit so einer Begeisterung, die wird dann entweder mehr oder verwirrter. Und manche gehen mit so einer Begeisterung, wo du das Feuer einfach außen siehst, wo das brennt. Weswegen ich mal sage, so das Spurenlesen kann so eine Lebendigkeit in einem hervorrufen. Das tut es in mir auf jeden Fall, wo es so kribbelt. Und ihr habt euch über diesen Balken, den Kleiderbügel, wie wir sagen,
Ja,
das ist ein
ja.
Merkmal im Mittelballen hinten des Fuchses, der ihn eindeutig als Rotfuchs identifiziert. So ausgelassen und ich muss einfach nur schmunzeln und hab dann nochmal meine Art der und Weise der Erklärung da gesagt und ihr wart herrlich einfach. Ich habe das sehr lebendig noch vor Augen.
Ja, ich erinnere mich auch. Für mich war das, glaube ich, ich glaube, das war das Ding, ne, dass du erklärt hast, woher dieser Balken kommt oder warum der eigentlich da ist. Und das hatte ich zum ersten Mal gehört.
Genau, wie der entsteht, ne? Ich finde es immer ganz wichtig, bei Merkmalen zu wissen, wenn man es rauskriegen kann, was ist die Ursache dafür? Weil der Stempel, wenn ich mir meine Hand anschaue, das ist jetzt einfach, weil wir sehr geprägt sind auf die Hand. Aber bei einem Waschbärspur geht es mir fast jedes Mal so, jetzt nicht mehr so stark, aber früher, ich gucke mir so ein Waschbärfoto an, auf ein Foto oder wenn ich irgendwo einen Waschbär tot am Straßenrand sehe und den dann wegziehen will, um nicht anderen Aasfresser zu gefährden. Guck mir die Foto an und dann sehe ich mir deine Spuren an. Ich finde, ich krieg das, mein Gehirn kriegt die beiden Sachen nicht zusammen. Dass so ein Kinderhändchen an so einer schwarzen, knubbeligen, sieht irgendwie anders aus. Ich finde auch Vorder- und Hinterfuß nicht so unterschiedlich am Tier als im Boden. Und das ist ja ein Phänomen, das uns immer und ständig begegnet, dass wir Zeichen im Boden sehen und uns eigentlich abstrakt vorstellen müssen, wie ist diese Spur entstanden. Und wenn das mit Merkmalen zu tun hat, also mit anatomischen oder morphologischen Merkmalen, die ja bleiben an den Tierarten, finde ich super wichtig, sich mit denen zu beschäftigen, weil wenn die plötzlich mal nicht auftauchen, hast du dann nämlich Individualmerkmale oder Abnormitäten oder ganz schlicht und einfach, es ist kein Fuchs. Wenn du noch so sehr da einen Fuchs reinbauen willst, es ist einfach ein Marderhund, der einfach sehr ähnlich aussieht. So, zum Beispiel, ne, jetzt so als Idee. Deswegen ist es ein schönes Phänomen, mit dem wir konfrontiert sind zwischen was wir sehen und was wir wissen, was es gemacht hat.
Ja.
Und da sind wir eigentlich schon voll im Thema drin, im Spurenlesen. Und wir erwähnen es ja immer wieder, dass Vogelsprache und Trittsiegel und Zeichen, das ist für uns alles Spurenlesen. Viele Menschen trennen das immer sehr so nach Unterrichtsfächern. Und ich trenne das übrigens auch in meiner Wildnisschule nach Unterrichtsfächern. Es gibt das Unterrichtsfach Vogelsprache und es gibt das Unterrichtsfach Spurenlesen. Und gleichzeitig die Leute, die jetzt häufig hier sind, die wissen, du kannst jetzt nicht mit mir draußen Spurenlesen zu gehen, ohne auf Vögel zu, Kleinspecht, auf Vögel zu hören. Und umgekehrt genauso. So, und
Ja.
ich
Aber es
frage mich
ist, glaube ich,
einfach,
auch
ja.
wichtig, ne? Sorry, wenn ich da kurz reingrätsch. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, weil die Leute kommen, die kommen ja nicht mit diesem umfassenden Blick, sondern die Leute kommen meistens mit einem bestimmten Interesse für irgendwas Kleines und dann passiert es wahrscheinlich dort. Wenn sie dann so ein bisschen merken, das ist ja hier irgendwie auch und das hat damit zu tun und ach guck mal, die Vögel und das Spuren im Boden haben irgendwie auch noch was miteinander zu tun und dann macht es auf einmal so Boom und die Tür öffnet sich und dann geht auch das Interesse auf. So war es auf jeden Fall auch bei mir, ne?
Wir können da nicht zu deiner ersten Spur kommen, weil das ist die einzige Frage, die wir uns vorbereitet haben. Was ist deine Lieblingsspur gerade? Weil du wolltest dich schon teasern neulich am Telefon. Da hab ich gesagt, stopp, heb's ja auf hier im Podcast. Aber ich habe noch eine andere Sache vorher. Ich habe dich gefragt, hast du diesen neuen Bericht, den es über uns gab da im Radio, in Form eines Essays? Ich kannte das Format gar nicht vorher. Ich dachte, es wäre ein Feature, aber es ist ein Essay. Das heißt, man kann das lesen und man kann das auch hören, weil es eine Sprecherin reingesprochen hat, ein Text, den eine Frau geschrieben hat und konzipiert hat, jetzt fast über ein Jahr her war sie bei uns beim Voice Tracking, nämlich im letzten Jahr. Und wir haben uns ja vor 2 Jahren beim Voice Tracking kennengelernt und im letzten Jahr haben wir schon gesagt, komm mit ins Team. Du hast so eine weite Anfahrt, es muss sich lohnen, also bleib einen Tag länger, fahr einen Tag später. Und du tauchst nämlich auf in diesem Essay und sie hat genau so eine Spur, wie du es gerade eben beschrieben hast, nämlich, die ist ihr begegnet dort im Wald. Und ich erinnere mich noch an die Situation, sie hat mir dann Fragen gestellt, die war ganz begeistert. Aber ganz ehrlich jetzt mal, mich hat die Spur überhaupt nicht so angemacht. Es war ein Gewölle oder eine Losung, wir waren es da in dem Augenblick nicht ganz sicher. Und da drin war ein Vogelring, ja, so ein Fußring.
Ja,
und
ja,
ich habe das schon so oft gefunden, einfach von den Brieftauben. Wir sind ja anscheinend in so einer Einflugschneise von den polnischen Züchtern, dass man das häufig schon gefunden hat. Und wir hatten ja eine andere Intention am Tag, wir wollten Wolfsspuren sehen. Und wir hatten auch ein bisschen wenig Zeit noch hinten. Und wer ist hinten hängen geblieben? Du bist hinten hängen geblieben mit ihr. Irgendwie hat sie dich gekriegt. Wolltest du ihr Interesse begleiten oder hat sie dich wirklich angezündet mit ihrer Frage?
Ich habe mich schon interessiert für dieses, für dieses Teil. Also, und gerade auch, weil, also es war ja so der Inbegriff einer Spur, wo wir nicht gleich sagen können, das ist jetzt dies oder das, ne? Weil es irgendwie ohne nicht Beine eindeutig genug war. Und ich fand es schon richtig interessant. Und für mich sah es gleich aus wie Gewölle. Dann haben wir uns so angeguckt, was ist denn da drin? Und dann sah dann aber doch nicht so unbedingt aus wie Gewölle. Das hätte auch Losung sein können.
Ja.
Und ich fand es richtig cool. Die Diskussion darüber war total toll. Und was sie da jetzt auch in dem Essay nochmal als weitere Lösung aufgeführt hat, ne, die hatte ich ja noch gar nicht mitgekriegt bis hierhin. Ich wusste ja gar nicht.
Hast du den gefunden oder sie?
Na, den hat sie dann gefunden. Ich war dann mit irgendwie noch beschäftigt, kam irgendwie nicht mehr weiter und sie hat dann krumm geguckt und dann, du hast ja noch gesagt, normalerweise ist da immer noch ein zweiter Ring.
Ja, an der die Taube, Vögel haben ja zwei Füße.
Ja.
Auf der einen ist die Nummer der Taube, auf der anderen ist die Telefonnummer des Züchters.
Prompt findet sie den, aber dass jetzt tatsächlich die zwei Ringe nicht zueinander gehört haben.
Lös mal auf, erzähl mal, was sie rausgekriegt hat, was wir alle nicht wussten und ich auch nicht bis dahin.
Genau, also wir haben herausgefunden, okay, wir waren uns nicht sicher, Gewölle oder Losung. Da war der Taubenring drin und aber irgendwie auch hätten da noch vielleicht Körnchen drin sein können.
Ja.
Und da war noch ein rotes Haar, ein mysteriöses, ne? So, das war eigentlich alles, glaube ich, mehr oder weniger, was wir so gesehen hatten. Ja. Und hatten dann eben, entweder hat da vielleicht ein Fuchs die Taube gerissen oder halt doch ein Gewölle und ach, keine Ahnung. Und sie hat dann jetzt angerufen, den Züchter, und prompt sagt er, ich muss das nochmal zurückspulen, also hä? Sagt der Züchter, ja, die Nummer gehört aber nicht zu meiner Taube. Aber die Telefonnummer ja offensichtlich schon, ne? Also die zwei Ringe gehören nicht zum selben Vogel, war die Aussage. Und das fand ich echt spannend, das hatte ich gar nicht mitgekriegt bis jetzt. Und dann kam da nochmal die weitere Option praktisch in den Raum, vielleicht war da irgendein Habichtnest in der Nähe, ne? Das vielleicht
haben
einfach.
Haben wir nach oben geguckt? Ich weiß es nicht mehr.
Aber wir waren wahrscheinlich so fixiert auf dem Boden, genau.
War sehr untypisch gewesen für einen Habichthorst dort, diese Ecke. Aber genau das ist der Punkt, dass du dann. Ich habe viele solche. Hast du schon mal so Ringe gefunden? Tauben?
Einen einzigen, aber ohne den Rest praktisch. Der lag, glaube ich, irgendwo am Fels, habe ich mal einen gefunden gehabt.
Genau, manchmal siehst du einen toten Vogel irgendwo, diese Brieftauben oder Sporttauben, die landen ja auch irgendwo, um sich auszuruhen. Dann werden sie auch mal gecatcht, ja, und dann bleiben sie dort liegen. Und ich habe das schon ziemlich häufig gefunden und ich bin noch nie auf die Idee gekommen, dass wenn ich nur Ringe gefunden habe, weil in Gewölben findest du die relativ häufig, wenn du Habicht, weißt du, wo ein Habichthorst ist. Also es gibt eigentlich keine Habichtbrutzeit, wo Gewölle ohne Ringe liegen. Ich würde fast sagen, an jedem habe ich Horst. Bei uns hier in der Gegend, ja, weil es einfach viele Sporttauben gibt. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, überhaupt zu denken, dass das ja von zwei Tauben im gleichen Gewölle oder übereinander liegen, das eine Gewölle ist weg oder nicht, dass das überhaupt so sein kann. Ich bin immer davon ausgegangen, dass das zusammengehört. Ich habe auch mehrmals schon angerufen, da war dem auch so. Und deswegen, wenn ich vorher schon mir die Frage beantwortet habe, ist dann sozusagen mein Wahrnehmungsfenster, was Taubenringe und die Frage Gewölle-Losung in der Situation angeht, ist zu. Das ist so, wie der Schubkasten ist zu. Also meine Wahrnehmung ist sozusagen, mein Wahrnehmungsjob ist erfüllt. Ich habe mein Ziel erreicht. Ich kann Taubenringspuren identifizieren. Und das ist genau diese Falle, in die ja alle von uns fast tagtäglich reintappen, weil das einfach nie stimmt. Weil du wirst immer eine Situation irgendwann finden, wo du dann das Gegenteil rauskriegst und sie hat durch ihre Neugier und durch die das Wissen wollen, dann da zum ersten Mal einen völlig neuen Horizont durch ihre Frage eigentlich eröffnet. Und das Das ist ein weiterer Punkt, was ich so an unserer Verbindung einfach feiere, dass du jemand bist, der dann bei Podcasten von mir auch ganz genau hinhört, die Fehler auch raushört in meiner Erzählkette, weil ich hier alle ohne Skript und spontan immer mache. Da passieren natürlich dann Stolpersteine, die ich mir selber hinlege. Und selbst deinen Spuren hinterhergehend immer wieder noch, du weißt, dass man immer noch tiefer fragen kann und dass man auch andere Leute dafür braucht. Und das ist so eine Qualität, finde ich, die gute Spurenlesende auszeichnet, dass sie erstens wissen, dass sie nichts wissen, dass sie wissen, wann sie es wirklich wissen, weil da ist der Balken, der ist da zu sehen, ob ich weiß, wie der entstanden ist oder nicht, aber ich sehe den hier und dort und dort und dort in den gleichen Trittzielen, deswegen ist es ein Rotfuchs. Oder sie sind sich unsicher. Und das war ja auch so eine unsichere Spur, ja, dieser Lernraum. Und dass alle drei Antwortskategorien völlig in Ordnung sind. Es ist, gehört zum guten Spurenlesen zu sagen, ich habe keine Ahnung. Es gehört zum Experten, deswegen mache ich das Wort eher nicht so, zu sagen, naja, ich weiß es nicht. Also das Thema ist komplex, höre ich ganz oft von so Super-Nerds. Wir wissen noch nicht genug. Das ist ja etwas, was Wissenschaft auszeichnet. Und das Letzte ist, ich weiß, dass das ist, weil. Und in unserer Wildnisszene ist ja so ein, ich weiß nicht, was wo, ich weiß natürlich schon, wo das herkommt, aber es ist so ein bisschen so ein, inzwischen so ein Vorurteil auch. Ach, die Wildnispädagogen, die geben ja nie Antworten. Und wie oft habe ich diese Antwort bekommen, schau doch mal ins Buch, die triggert mich so übelst ab. Kriege ich so Wutanfälle, wie wenn jemand zu mir sagt, bleib doch mal ganz ruhig. Wenn ich aber nicht ruhig bin, ja so, guck doch mal ins Buch. Was denkst du, was ich gemacht habe? Ich habe jedes Buch durchgeschaut, was ich mir zur Verfügung stand. Ich habe jede Losungsseite gemerkt. Ich weiß nicht, ich habe das nirgendwo gesehen, sag's mir bitte. Oder sag das, was ich weiß.
Die Kunst des Fragestellens, ohne beim Gegenüber Frust zu erzeugen. Ne?
Yes. Genau. Ja. Dieser Nebensatz ist sehr schön. Ja, der Nebensatz, der hat oft gefehlt, glaube ich, in der Vermittlung. Sondern
Motivation hervorzurufen, im Optimalfall dann auch noch. Ne?
Perfekt, genau. Und die Anna haben wir ja richtig gekriegt letztes Jahr. Und ich kann dieses Essay wirklich sehr, sehr empfehlen, weil ich finde, dass sie das schöner hinkriegt, als ich das selber ausdrucken könnte, die Metaebene noch aufzumachen, was Spurenlesen und Vogelsprache noch bedeuten kann. Und ich sage das ja manchmal so, und Leute nehmen es nicht so richtig ernst, es kann die Welt verändern, sage ich ja. Oder es kann ein Lebensweg werden, wo das so in den Alltag integriert ist, dass es einen Tag ohne gar nicht mehr geben wird. So. Und das auch mit dem Ursprung der Menschheit. So, wir machen ja ein riesen Fass auf mit diesem Thema. Ja. Und sie hat das irgendwie erstens überprüfen wollen. Stimmt das wirklich, was sie erzählen? Und sie hat nochmal richtig Deep Search Research gemacht. Die hat ja nochmal so Bücher gelesen und gewälzt und bringt das dann mit großartigen Autoren zusammen wie Robin Wall Kimmerer aus den USA, die sich mit Botanik beschäftigt, oder Baptiste Morisot. Ja. In einem Satz wird Paul Wernicke und Baptiste Morisot erwähnt. Der Typ ist großartiger Naturphilosoph, ja, und das bringt sie wirklich sehr, sehr schön auf den Punkt, und ich hoffe, dass wir noch mehr machen mit der. Das nächste Projekt soll über Vogelsprache gehen. Großartig.
Ich fand es auf jeden Fall auch richtig gut, den Beitrag und wie sie es zusammengefasst hat. Ich habe direkt heute Philosophie der Wildnis bestellt, weil ich gemerkt habe, oh, ich muss es jetzt lesen. Genau, das ist
auch die Philosophie der Wildnis oder die Kunst vom Weg abzukommen. Das ist dein erstes Büchlein. Wir müssen uns die Sachen aufschreiben, dass wir die nachher unten verlinken, dass man die sich angucken kann.
Ja.
Weil das ist wirklich sehr zu empfehlen. Ne?
Genau. Ja. Super. Und was ich noch sagen wollte, auch sie hat ja auch noch den Stefan zitiert, fand ich auch richtig cool. Ja. Weil ich erinnere mich auch noch an dieses Bild, wie die dann gerade eben um die Lagerfeuer draußen saßen und miteinander gesprochen haben. Und da war sicherlich ganz genau das gerade angesprochen. Und ich finde, es war auch
ein richtig cooler
Gedanke, ja, dass praktisch das Tracken man lebt immer nur nach vorne, aber wenn man zurückblickt, kann man verstehen. Und so ist es auch beim Spurenlesen, und dass wir so auch verstehen können, warum wir selbst so wie wir sind, und uns besser verstehen können auch.
Und ja, genau. Also das ist
auch genauso
beim Spurenlesen. Ich würde es gerne mal wiederholen, Wendelin, weil das, glaube ich, sonst schwer zu verstehen ist. Du kannst es danach gern nochmal wiederholen. Stefan hat es in schönere Worte gepackt und in weniger Worten,
vor allem, als ich
es kann. Aber es ist dieses Bild, nee, nicht jetzt, als du gesagt hast, sondern als es in meinem
Ach
Kopf
so.
gerade ist, das meine ich. Also, dass das Spurenlesen ja immer eine Beschäftigung mit der Vergangenheit ist, weil wir sehen ja eine Spur, die vor uns entstanden ist. Und wir tragen Indizien zusammen, um zu rekonstruieren, was ist hier gerade passiert. Gleichzeitig aber sind wir ja am Dialogisieren, das beschreibt sie auch schön im Essay, wie das manchmal etwas befremdlich ist, wenn da drei Leute stehen und eine halbe Stunde lang debattieren, was ist hier passiert, mit dem Endergebnis. Hier ist ein Reh lang gegangen. Da muss man darüber eine halbe Stunde sprechen, ja. So, ne? Und angeregt und euphorisch und viel
Wir am
Gegenwind.
Schluss. Ja,
Ja, mit dem, sag mal, mit dem roten Haar, oder?
wir, oder wie ganz am Schluss auch mit der Wolfsspur, ne?
Ja.
Nachdem wir da alle akribisch alles abgesteckt hatten. Ah,
Über eine Stunde.
hier ist der Wolf durchgeschnürt. Toll.
Und zwar vor 10 Tagen. Genau. Und dieses Fenster lässt uns das, was passiert ist, besser verstehen. Ja, wir nähern uns eigentlich immer nur der Wahrheit an. Und wohin kommen wir? Wir kommen dann nämlich in diesen Moment, wo wir jetzt da gerade stehen. Gerade jetzt sind wir hier. Bevor wir weitergehen, gucken wir nochmal zurück. Und es ist ja dann mit viel Praxis, ja, oder mit vielen Wiederholungen. Und du kennst wahrscheinlich auch dieses Phänomen. Ist es ja fast wie so ein Kinofilm, der abläuft. Im Kopf. Also ich habe manchmal wirklich lebendige Bilder im Kopf. Und ich habe auch schon Teilnehmerstimmen gehört, wo das Leute sagen, die jetzt zum allerersten Mal dabei gewesen sind, also nicht viel Praxiserfahrung hatten, weil die Spuren so deutlich waren, weil die Spuren so klar waren, weil die Geschichte dahinter so deutlich war und es war ein häufiges Tier, das jetzt Menschen sich auch vorstellen konnten. Ja, sag ihnen mal Marderhund, da hat keiner irgendwie ein Bild im Kopf. Sag ihnen mal Reh, hat jeder ein Bild im Kopf, manche vielleicht ein falsches Reh, so ein Bambi, wollte das nicht, Reh oder irgendwie was, aber egal. So, und dann läuft dieser Film und dann guckst du natürlich in die Zukunft und diese Spuren in der Zukunft, die können nur gedacht werden. Also die können nur, Spuren in die Zukunft kann man sich nur vorstellen und es ist immer nur eine wahrscheinliche Zukunft. Umso besser ich bin im Verstehen der Vergangenheit und dem Kennenlernen dieser Tiere, umso besser wird meine Prognose sein, wohin geht dieses Tier, was wird es jetzt als nächstes tun? Und für uns ist das Geschichten erzählen und Spurenlesen für früher, für unsere Leute früher und für viele Menschen noch heute auf anderen Teilen dieser Erde bedeutet es bares Geld am Ende des Monats oder volle Bäuche am Ende des Tages. Wenn du nämlich gut gewesen bist, dann hast du das Tier gefunden und konntest es jagen. Oder konntest die Touristen zu den Tieren führen in so einem Safari-Park und hast Erfolg gehabt und weißt, dein Job ist gesichert morgen, weil du bist einfach der allerbeste Spurenlesende, der die Nashörner wirklich findet. Und nicht nur erzählt, ah, die soll es hier theoretisch geben. Das kannst du auf dem Foto sehen. Ja, das ist so dieses in die Zukunft reindenken. Und ich glaube, das hat Stefan darauf angesprochen, dass diese Vergangenheitsbewältigung und Verständnis, woher komme ich, wer bin ich als Mensch oder als in meinem kurzen Leben hier auf diesem Planeten, um mich jetzt im Augenblick besser zu verstehen, um gesündere Entscheidungen für die Zukunft zu tragen. Das ist eigentlich die super krasse Metaebene, die die Welt
Ja.
verändern kann. Ja. Von den Leuten standen wir ab, bin ganz überzeugt. Alle anderen, die schlechter darin waren, die den Balken nicht gesehen haben oder den Balken gesehen haben, aber es war keiner da. Die sind alle ausgestorben. Von denen stammen wir nicht ab. Bin mir ganz, ganz sicher. Ja. Lieber Wendelin, nach einer Dreiviertelstunde Einleitung frage ich mich, was ist deine Lieblingsspur gerade zurzeit? Wir sind im Januar 2026.
Zurzeit. Also, es ist eine akustische Spur, in dem Fall zurzeit. Und
Ich liebe diese Akrostaschet-Spuren.
sie war übrigens in der Gegenwart geschrieben worden, diese Spur, weil sie akustisch war und ich sie gehört habe, als sie erzeugt wurde, ne? Das ist natürlich das Schöne an akustischen Spuren. Anders wie wenn man welche im Boden sieht, sind ja immer in der Vergangenheit, jetzt wo wir schon so stark darauf eingegangen sind. Ja, wir, hier in Freiburg, wir haben hier den Hirzberg. Das ist so an diesem Schlossberg-Dingens Richtung Dreisamtal hoch, so die Flanke vom Berg. Und Freunde haben mir gesagt, sie haben da den Uhu gehört. Und ich und Julian, wir waren so, Uhu. Seid ihr euch da sicher? War es denn keine Waldohreule oder so, ne?
Ja,
Naja,
ganz
okay,
kurz,
wir
der Uhu
mussten.
macht nämlich sowas, aber auf weite Entfernung hörst du nur. Nämlich im der tiefe Ton, ja, in der, ich glaube, wie ist es? Der tiefe Ton in der offenen Landschaft, bis zu 5 Kilometer weit. Und der erste Ton trägt im Wald weiter. Wenn du nah dran bist, hörst du beide. Mhm. Wie beim Kuckuck. Kuckuck. Aber die weite Eule hat nur.
Ja.
Nur einen Ton. Und ich höre jedes Mal, wenn die Waldeulen hier rufen, ist es vielleicht doch ein entfernter Uhu. Jedes Mal geht mir das so.
Ja. Und ich höre hier die Waldeulen praktisch nie.
Ja.
Also die sind wie nicht hier. Ich höre immer den Waldkauz. Der Waldkauz ist überall.
Ja.
Aber die Waldeulen, die kenne ich kaum. Ne? Also ich kenne die Bettelrufe von Waldeulen kenne ich gut, weil ich da mal zur rechten Zeit an der Schule war und da 10 Gewölle auf einmal gesammelt habe. Und da die kleinen Jungvögel mich angebellt haben. Ne? Also das von dem her kenne ich auch besser. Aber
Gewölle ist Kotze, ne? Da kann man ruhig mal sagen. Also ein Speiballen, wo Nahrungsreste dann ausgespuckt werden. Ja.
Genau. Naja, und dann sind wir da in Dämmerung hin, auch mit den Freunden. Und dann war natürlich an dem Abend ausgerechnet nichts zu hören, ne? So, und dann sind wir ein paar Tage später halt nochmal hin. Da war dann Julian und ich wieder alleine. Und dann haben wir was gehört, ne? Haben uns in die Richtung bewegt und haben tatsächlich auch eine Eule gesehen auf dem Baum oben drauf und Rufen gehört. Das war dann aber mehr so ein Uhu.
Ja.
Uhu. Also höher und zweisilbig eigentlich. Und wir natürlich die Apps angeschmissen und nichts bei rumgekommen. Irgendwann mal nach 2 Minuten schlechtem Sound kam mal Waldeule rausgespuckt. Aber so, also nicht zuverlässig.
Welches BirdNet oder die Merlin?
Beide.
Beide. Okay, ich habe nur eine. Aber,
cool. Beide probiert und dann haben wir auch die Aufnahmen, die es so gibt, durchgehört. Ne? Aber diesen Ruf gibt es nirgends. Und das finde ich immer wieder spannend auch, ne? Dass man manchmal mit so Sachen kommt man plötzlich an die Grenze des Wissens, was in die Apps eingespeist worden ist. Anderes Beispiel, was mir einfällt, ist Neuntöter. Da ist nur so ein Krächzruf. Aber weiß ich, kann der nichts anderes? Das kann doch eigentlich nicht sein.
Ist lange nicht da. Wie macht der? Oh Gott, der ist so quer.
Und die Schleiereule auch. Der hat auch nur einen Ruf da drin. Ne? Nur ihr Krächzen, ja. Aber es kann doch nicht der einzige Sound sein, den diese Vögel.
Nein, Neuntöter hat ein unglaubliches Repertoire. Die Jungvögel, der Bettelruf, die können sogar singen. Ganz fein und zart. Du glaubst nicht, wie zart die singen können. Echt,
das gibt's doch nicht bei Merlin.
Also du denkst nicht, dass es von so einem brutalen Vogel kommen kann. Von so einem gefährlich aggressiven Dauerjäger. Nein, immer ein bisschen scheiße.
Ja.
Aber ja, der singt wenig, weil der so ganz spät kommt. Weißt du, der kommt so spät schon zusammengepaart. Der hat kaum Zeit zum Singen. Der muss loslegen, sofort bauen. Das ist der letzte Brutvogel hier, der bei uns kommt. Die haben Zeit für eine Brut, dann sind sie schon wieder weg. Die haben wenig Zeit, um jetzt hier große Konzerte von sich zu geben. Aber weiter mit dem Uhu.
Genau, also wir haben unsere Apps durchforstet. Nirgends gibt es den passenden Ruf dazu. Wir bleiben skeptisch, ne? Ein paar Tage später, wieder so, also heute jetzt vor Dämmerung raus, da hoch an den Berg, ne? Und diesmal rechtzeitig und früh genug und alles.
Was
und
heißt
dann, das war jetzt vor 2 bis 3 Wochen oder so. Es war um 4:15 sind wir los. Um 5 ging die Sonne unter, glaube ich, auch schon. Und dann waren wir irgendwie so um 4:20 am Berg oben und während wir noch mit dem Fahrrad hochstrampeln und noch quatschen, wenn wir in der Entfernung und dann, okay, jetzt ist was Neues da, ne? Das hört sich anders an als vorher, ne? Also es war auch schon die Rede, also unsere Freunde haben auch schon gesagt, Männchen und Weibchen haben sie schon gehört, haben sie auch schon gesagt, ne? Aber das letzte Mal hatten wir halt nur dieses Höhere und dieses Zweisilbige, was wir nirgends gefunden haben. Auf jeden Fall kamen wir jetzt da näher und haben auch tatsächlich 2 Vögel gehört, sind dann nochmal wieder ein Querweg höher, ne? Das ist dann Mist, bist du plötzlich da und jetzt hier aber den Hang hoch. Dann können wir noch näher.
Zu spät, ne? Ihr wolltet noch früher da sein eigentlich.
Ja, es hat eigentlich dann ganz gut gepasst, glaube ich. Es war dann wirklich, also schon abgeschnittene Dämmerung und so.
Aber wir sind dann noch kurz eine Situationsfrage noch, wenn die beide jetzt gerufen haben, ungefähr wie weit voneinander waren die entfernt? Gefühlt jetzt.
Ja, also die waren Meter oder 200? Beide, na, die waren beide noch 200 Meter okay. weit weg von uns. Beide noch so. Ne? Ja. Also wie weit die jetzt auseinander waren, war schwierig. Okay. Genau, wir kamen dann da, wir sind dann nochmal einen Querweg hoch, haben dann noch einfach nochmal angehalten, wir haben immer wieder angehalten, um nochmal, die App muss doch jetzt mal irgendwann mal hier was ausspucken auch, ne? Wenn wir es doch schon so klar hören, das ist doch jetzt qualitativ eigentlich hochwertig genug. Und wie wir so da standen und auch zugehört haben, habe ich aus dem Augenwinkel einen Schatten wahrgenommen, ne? Ist da was da hochgeflogen, nochmal 30 Meter einen Berg hoch in einen Baum, auf halbe Höhe so ungefähr. Und plötzlich kam und dann so, ne, wir haben uns schon so angeguckt, still und Blicke ausgetauscht, nur so. Und plötzlich noch eine Silhouette in den Baum praktisch, der 5 Meter neben uns, 2, 3 Meter neben uns steht, der zweite Vogel dann.
Ah, okay.
Auf Halbe in den Baum, der praktisch wirklich direkt neben uns ist. Und plötzlich ist das Duett praktisch neben uns. Ne?
Ja.
Also das Weibchen hat sich direkt neben uns gesetzt. Und dann war neben uns. Und dann ging das eine Weile. Und also ab da war uns dann auch klar, okay, das ist es. Das sind die, ganz klar, obwohl die App es echt nicht hingekriegt hat. Selbst mit Männchen. Bisschen seltsam. Es hat, obwohl es nicht geregnet hat, gab es Tropfengeprassel. Es war so ein dichter Nebel, der hat aus den Bäumen geregnet trotzdem. Das war so ein bisschen als Störgeräusch. Aber sonst war es eigentlich wirklich richtig klar und ganz toll. Also es waren wirklich dann 2 Minuten, wie die beide da saßen oder so. Dann ist das Weibchen wieder weggezogen. Und wir haben uns beglückwünscht.
Sehr geil. Warum ist denn so besonders ein Uhu zu sehen, wenn du jetzt in Afrika, jetzt in der Serengeti, da unterwegs bist? Da heißt es ja immer, ich kannte das früher nicht, aber das kennst du, oder? Die Big Five. Die Big Five Afrikas.
Ja.
So, und ich krieg sie noch nicht mal jetzt alle
100%.
Sag nochmal.
Ja. Löwe. Afrika, Elefant, Nilpferd, Nashorn, Büffel wahrscheinlich, ne?
Ach, Büffel, ja. Nashorn, Giraffe ist nicht dabei, oder?
Glaub nicht, nee.
Giraffe.
Achso, warte mal, Löwe müsste doch noch dabei sein.
Löwe ist dabei, ja. Ja. Ey, wurscht. Ja, die Big Five in Deutschland oder sag mal im mitteleuropäischen Raum, da gehört Uhu auf jeden Fall dazu. Es gibt niemanden, Uhu ist Top-Predator. Das ist einfach ein Riesenvieh. Das Weibchen wiegt wirklich nochmal fast ein Kilo mehr als das Männchen oder ist deutlich größer auch. Witzigerweise hat es dann trotzdem eine tiefere Stimme, also obwohl der Resonanzkörper an sich größer ist, hat eine höhere Stimme. Und die sind einfach eindrücklich. Also eine Waldohreule und ein Uhu sind sehr ähnlich gefärbt. Und beide haben so kleine Öhrchen hier oben, Federöhrchen, nicht zum Hören, ja, sondern die zum Tarnen und für verschiedene Gesichtsausdrücke und für VogelzeichnerInnen aufstellen.
Diese ganzen Größengeschichte ist ja schon auch sehr schwierig, finde ich immer. Ne? Also gerade wenn das da in einem Baum sitzt, dann du kannst
du entscheiden. Wenn die alleine sind, keine Chance. Ja. Du hast keinen, wenn du keinen Vergleich hast. Ich meine jetzt, du hast ein Uhu-Weibchen auf
der Hand. Also ich meine auch jetzt ein Uhu und eine Waldeeule so. Ne? Waldeeule ist zwar ziemlich klein, aber Uhu und ist sehr groß. Aber wenn die jetzt irgendwo so ein bisschen außerhalb von Kontext sind,
ja, das ist super, also, was ist, weil das ist ja bei Menschen, die anfangen bei uns oder die zum ersten Mal da sind, oft eins der Merkmale, was als allererstes ganz oben immer wieder steht, wenn man versucht, eine Frage zu beantworten. Wie groß ist das Tier? Oh, das ist groß, das muss Wolf sein. Und wir gucken gerade auf eine Fuchsspur, weil ihre Relation von groß und klein noch gar nicht angelegt ist, weil sie noch nicht so genügend Spuren gesehen haben, um dann diese Kategorien immer mehr zu verfeinern. Und bei Vögeln noch schwieriger, weil die ja Bewegung sind. Und die Hintergründe anders sind. Da hast du ja dann noch einen hellen Hintergrund und einen dunklen Vogel, der wirkt viel kleiner, als er ist. Und umgekehrt, ein heller Vogel auf dunklen Hintergrund wirkt viel größer, als er ist. Also wie oft habe ich schon Amseln als weiß ich was irgendwie identifiziert, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, ach warte mal, die sitzt ja gar nicht so weit weg, die ist da und so, das ist eine Amsel. Mit den Größen ist ein gutes Indiz bei bestimmten Fragen, aber dieses versuchen wir immer beim Fragenkatalog ganz weit nach unten zu packen. Genau aus diesem Grund. Ja, weil Größe ist schwierig. Mauswiesel und Hermelin, auch so ein Klassiker, oder? Das kannst du gar nicht sagen, weil es gibt Überschneidungen. Es gibt einfach da größere Mauswiesel-Männchen als Hermelin-Weibchen. Und da kannst du es schon mal gar nicht als irgendwie eine klare Indiz zu nehmen. Und trotzdem ist Größe ein wichtiger Faktor. Aber das Bild, das ich im Augen habe, ist eine Eule mit über 2 Meter Spannweite, einen Meter über einem Erdboden, über dem Boden, lautlos durch ihre oberflächenstrukturierte Federn, die sie ja hat. Und dann packt sie eine Waldoreule und dann sitzt die im Ast, das war ein Weibchen, mit dieser Waldoreule, weil sie sind gleich gefärbt, sind eigentlich Geschwister, ja, also so. Wer kommt an eine Eule ran? Und die Eule, diese Eule kann noch was anderes Spezielles, kennst du noch ihre Spezialfähigkeit vom Uhu? Was kann ein Uhu, was kein anderer Greif kann und was nur ein weiterer Säugetier noch kann? Und das ist jetzt sehr pauschal ausgedrückt, wir wissen es nicht genau, aber von denen, die es wissen. Hat mit Fressen zu tun.
Fliegt die Vögel schlafend aus dem Baum?
Es gibt bei uns ein wehrhaftes Tier, das Heckenschwein, ein sehr wehrhaftes Tier, was auch uns mit den Spuren oft verwirren kann. Das Heckenschwein ist sehr wehrhaft, weil es hat richtige Waffen auf dem Rücken. Es macht sich einfach zur Kugel und ist dadurch, du beißt da rein, die haben empfindliche Schnauzen, das tut einfach nur weh. Und du kommst auch mit den fettesten Krallen nicht durch diese Igelstacheln durch, um den zu töten sozusagen. Auch wenn du Habicht hat sehr lange Krallen, Adler hat lange Krallen. Aber ein Igel zu snacken, deswegen rennt der auch nicht weg, obwohl der schnell rennen kann. Der kann ja wie so ein Zitronen, ne? Sich hoch und dann kann er wieder tiefer legen. Ja, in dem Podcast, den du noch nicht gehört hast. Ich sag nur, ich spoilere mal nichts, aber so. Der Igel wird soweit bisher, sag ich mal, in der Literatur beschrieben und auch ich habe bisher in Igelstacheln nur in Uhu-Gewöllen gefunden. Und ich habe fast kein Uhu-Gewölle ohne Igelstacheln gefunden. Aha. In einer bestimmten Jahreszeit und da natürlich, wo es viel Igel gibt, ne? Und der Dachs. Das sind die beiden, die einen Igel snacken. Alle anderen lassen die Schnauze vom Igel und den Fang vom Igel. Und Uhu. Uhu ist einfach ein ganz großes Tier. Ein richtig großes Tier, was gar nicht so störungsanfällig ist, wie man immer dachte. Wisst ihr, wo der Horst ist von dem Uhu?
Nee, noch nicht.
Okay. Super. Challenge nächstes Jahr im Frühjahr. Denn wenn die sich jetzt dort so hingesetzt haben, ist es ein gutes Zeichen. Es ist ein Ausdruck ihrer Liebe. Füreinander.
Ja, die waren jetzt schon auch wirklich über Wochen Jobs immer wieder zu hören.
Die Vorbalz, ganz viele Eulen balzen im Herbst, ne, Spätherbst. Und oder im Winter noch rein. Und
die bleiben jetzt das ganze, den ganzen Winter zusammen, oder
die
wie?
Die bleiben jetzt den ganzen Winter zusammen. So, die bleiben, glaube ich, auch lebenslang zusammen, aber sie erneuern ihre Beziehung jedes Jahr neu vor der Brut. Weil sie ist ja die Matriarchin, die muss einfach wissen, kann ich mich noch auf ihn verlassen oder nicht? Weiß er noch, wie es geht? Weil alleine diese beiden Jungvögel großzuziehen, ist wirklich krass. Und jetzt geht eine Story bei dir los. Ich freue mich so auf nächstes Jahr. Du musst unbedingt die Challenge, lass sie mal sacken, besprichst du mal mit Julian. Ich würde sie dir nicht alleine geben. Ihr müsst finden, wo der Uhu-Horst ist. Und es gibt es gibt in Steinnischen an Felswänden brütende Uhus. Und es gibt Uhus, die auch auf Nestern brüten. Bei uns brüten die hier auf alten Mäusebussardnestern etc. Ja? Ja. Und wenn du so ein Ding findest, wie findest du das? Durch Vogelalarme. Und die hörst du auf 1,5-2 Kilometer in der Brutzeit. Wenn die Jungvögel haben, können die nicht anders als überall präsent sein, die Uhus, weil die müssen richtig abliefern. Während die ganzen anderen Singvögel selber abliefern müssen für ihre Jungvögel und super, super, super wachsam sind. Und du kannst dem Uhu auf 3 Kilometer anhand der Vogelalarme hinterherrennen und folgen, weil die Glocke ist so groß, ich sag mal, eine Vogelalarmglocke von Stimmen, die ist zehnfache von dem, was im Wald kurz ist. Wenn so viele Arten natürlich noch da sind, ist ja auch klar. Der wird verfolgt von einer Traube. Du kannst wirklich, das ist so heftig, der Alarm. Obwohl der Uhu jetzt keine Amsel snackt oder so. Die ist ja viel zu klein und flink. Aber die wissen auch, Uhu gehört zu den Big Five. Don't mess with Uhu. He's the big boss. Also der ist, man legt sich einfach nicht mit Uhus an. Punkt. Auch nicht als Spaziergängerin mit einem Dackel an der Leine. Umgeht man schön diesen Horst, weil sonst hast du nur noch die Leine in der Hand und der Dackel ist weg und sowas ist schon vollkommen. Wirklich übel, ja? Und wenn du das dann finden solltest, wird sich deine Schädelsammlung und deine Federsammlung immens, immens erweitern. Die U-Gewölle, also was ist das größte Gewölle, was du kennst? Zeig mal, mit den Händen.
Ich habe tatsächlich schon U-Gewölle gefunden.
Hast du gefunden?
Das war so, aber also jetzt nochmal wo ganz anders, ne? Aber das war irgendwie, das war so 8 oder, ne, es war, ich glaube, es war 12 Zentimeter lang oder so.
Aber das ist schon doppelt so groß, ne, wie das größte Waldkurzgewölle.
Ja,
aber ich habe noch, also wirklich Uhu-Gewölle, da waren 2 Igel drin, weil 3 Unterkiefer können nicht von einem Igel sein. Da waren Amselschädel drin, da war eine Fuchspfote drin, komplett.
Und das auch bei vom Zinken, oder?
Alles in einem, ja, hier, na, nicht direkt vom Zinken in der Nähe, aber er war schon, wurde schon auch hier gesichtet. Ich habe extrem viele Uhus.
Hast du ihn auch gehört schon und gesehen? Ja.
Ja, und das, was du beschrieben hast am Anfang, ist das klassische, die klassische Situation, die du im Vorfrühling, also es geht ja so im Februar, glaube ich, los und bin da nicht so sattelfest mit den ganzen Zeiten, aber genau das Schauspiel wirst du hören auch vor dem Akt. Buu, ja. Buu, bis zu 5 Kilometer, ja, über das Ganze, ich habe das in Alpenvorland mal erlebt. Drüben sind die Berge, großer Fluss unten und neben uns sitzt da. Und dann hörst du es ewig weit weg. Und er. Er wird so aufgeregt, fängt an zu hudern. Sie kommt näher. Und dann nähern die sich und dann hörst du es nur an den Geräuschen. Er wird richtig aufgeregt und sie. Und das, was ihr da abgespielt habt, ihr habt es ja reingestellt in so eine Gruppe. Das war wirklich sehr außergewöhnlich. Und ich glaube, dass in den Apps einfach wenig Uhu-Weibchen abgebildet sind. Wenig Uhu-Weibchen zu hören sind.
Offensichtlich.
Diese BirdNet und Merlin-ID inzwischen, ich habe mich ja viel damit beschäftigt, weil ich ja so eine Abneigung hatte gegen diese Dinger, jahrelang.
Ja.
Und meinen Teilnehmern immer verboten habe, die dürft ihr nicht benutzen und alle haben trotzdem gemacht. Scheiße, so geht es nicht. Ich muss mich jetzt mal irgendwie damit, mich mal da rein entspannen. Entspann dich mal, habe ich zu dir gesagt. Entspann dich mal. So, und dann habe ich mich damit beschäftigt und ich weiß deren Wert inzwischen zu schätzen und ich finde es auch gut, wenn Leute es benutzen und dann eine bestimmte Handlungsanweisung noch anknüpfen, so wie ihr es auch macht, der nochmal nachhören, nochmal andere Ressourcen nachhören könnte es etc. Never trust the KI, noch sind wir da nicht und ich hoffe, wir kommen da auch nie wirklich so hin, aber egal. Jedenfalls, die sind gut, sie machen aber auch Fehler, aber was das Mikrofon des Telefons und kein anderes Mikrofon dieser Erde kann, ist das, wozu unsere Ohren fähig sind. Und das kommt nicht von mir, sondern ich habe ja angefangen mit diesem Podcast mit verschiedensten Mikrofonen zu arbeiten. Also am Anfang habe ich nur das Telefon reingelabert. Dann dachte ich, ich will mal Vogelstimmen haben. Auch so wie der Ralf Müller, der hat ja auch so tolle Vogel-CDs rausgebracht. Wie macht der das? Da habe ich einen Tonmann gefragt. Dann habe ich so Stereo-Mikrofone gehabt. Und dann habe ich immer wieder festgestellt, das, was ich erzeugen will, höre ich nicht auf dem Podcast, wenn ich das höre. Und dann habe ich mich gewundert, hier, das Rotkehlchen sitzt 5 Meter vor mir. Der Buchfink sitzt 30 Meter hinter dem Rotkehlchen. Und ich höre mir die Aufnahme im Nachhinein an. Ich höre das Rotkehlchen kaum. Und der Buchfink knallt in dieses Mikrofon rein. Und dann sagte er, naja, das ist halt wirklich schwer, diese Differenzierung, die unser Ohr kann. Nämlich das selektive Hören und gleichzeitig das ganzheitliche Hören parallel. Und dann vor allem auch so Geräusche runter zu dimmen, Geräusche hoch zu dimmen. All die Sachen, die wir auch in den Kursen ja immer wieder praktizieren, üben, draußen üben. Und mit diesen Wahrnehmungsphänomenen ja ständig konfrontiert sind, so wie du beschrieben hast, als ihr beim ersten Mal da wart. Hä? Ist es? Warte mal, lass mal noch genau hinhören. Nicht die Antwort. Die Antwort verhindert das genaue Hinhören. Das Offenbleiben, ne? Ja. So, und er sagte, naja, es hat mit Schallwellen zu tun, weil der Buchfink kräftig, tief, ist eine flache Amplitude. Ich hoffe, ich erkläre jetzt nicht völligen Schwachsinn, aber so hat er das erzählt.
Lange Wellenlänge und die trägt weiter. Ne?
Und die trägt natürlich weiter. Und Rotkehlchen. So, und die geht dann bei 10 Metern, ist die so leise wie der Buchfink erst auf 50 sozusagen. Das ist eine ausgedachte Zahl. Ne?
Und dann ist ja wahrscheinlich wie bei Lautsprechern auch, oder? Die haben ja auch ein bestimmtes Spektrum, die haben so eine Kennlinie. Ne? Dann in den Tiefen bist du sehr laut und dann. Hast du in die Mitten irgendwie auch noch okay und die Höhen fallen ab oder so? Ne?
Ja.
Normalerweise will man immer was Ausgewogenes haben.
Richtig.
Aber jeder, die sind immer anders und das, so ist es, denke ich, mit den, also mit dem Mikrofon muss es ja genau gleich sein. Die sind ja auch letztendlich ja praktisch auch nur Lautsprecher andersrum, oder?
Ja.
Also ich glaube, so grundsätzlich
Empfänger, müsste das genau. gleich sein. Soundempfänger. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es Mikrofone für 5000 Euro gibt. Die nicht nach viel mehr aussehen als manche mit 350 Euro, weißt du so. Ja. Also das ist ein Dschungel und ich dachte, wie mache ich das jetzt irgendwie? Und dann haben wir ja Anna getroffen letztes Jahr. Und Anna rannte ja mit so einem sogenannten Richtmikrofon rum. Und das habe ich natürlich gleich allen erzählt. Das ist ja genial. Sie hat mich ja ein paar Mal hören lassen, weil du richtest das Mikrofon dann in eine explizite Richtung zu einem Vogel. Und dann funktioniert es ein bisschen besser, den dann auch auf eine Aufnahme zu selektieren. Und ja. Ich glaube, du bist gerade bei den jungen Wendehälsen, bei den Bettelrufen der Wendehälse.
Genau, ja, genau.
Teil.
Was mich mal interessieren würde, ist jetzt eigentlich, du beschreibst ja oft jetzt deine technischen Probleme da,
ja,
mit, dass du irgendwie nicht mehr orten kannst, weil du noch Kopfhörer auf hast. Also die Kopfhörer, die kamen jetzt auch mit dem Richtmikrofon dazu,
ja,
erst.
Genau,
ne?
Mit dem Richtmikrofon.
Deshalb gibt es jetzt auch praktisch Probleme, ne? Für
ja,
dich, neue, die du jetzt noch gar nicht so hattest.
Das sind ganz neue Probleme, weil ich kann ja auch nicht das Richtmikrofon, soll ich mal zeigen? Ich hab's hier.
Ja, genau, zeig mal.
Ich hab's ja für diesen Fall gerade.
Würde mich auch mal interessieren, wie du da dann immer durch die Gegend läufst, während du den Podcast
und
machst.
Ich kann jetzt nicht mit Parabolspiegel, weißt du, das wäre ja noch gerichteter, weil das dann wie so ein Trichter dann diesen Sound genau einfängt. Aber während ich das Richtmikrofon in die eine Richtung halte, hört da niemand auf der Aufnahme die hinter mir, die Vögel. Das heißt, einen Alarm wirklich zu catchen bei so diesen Klangbildreisen, bei diesen Live-Aufnahmen, die dann begleitet werden von mir, stimmlich oder mit Geschichten. Es ist super, super schwer, diesen dreidimensionalen Raum aufzunehmen. Und deswegen, wahrscheinlich ist das der Grund, warum ich diese Waldkauz-Alarm, nee, wie heißt es? Dauerstress bei Amsel und Singdrossel, in zwei Folgen bist du noch davor, warum ich die so feiere, weil es da wirklich immer zumindest ansatzweise ein bisschen rüberkommt und natürlich noch dann wieder ganz neue Herausforderungen kommen. So, also ich zeig mal ganz kurz erstmal das Teil hier. Und das ist jetzt, ich sag mal so, Golf 3, würde ich sagen, im Vergleich zur Qualität, was dann auch möglich ist, da nach oben. Aber wirklich erstaunlich trotzdem, es ist ein Riesen-Upgrade zu allem, was vorher da war. Und das ist so geil. Ich bin dann so ein Typ, der dann so begeistert ist, dass dann andere Leute nicht anders können, als sagen, Paul, ich schenke dir das. Und Annette hat mich darüber reden, hat mir sofort, du, ich kauf's dir. Ich hab's mir gekauft und ich habe mich so gefreut, weil ich hätte mir da nicht leisten können. Und hab's mir gekauft und sofort aufgenommen. Und seitdem, ich habe in diesem Jahr so viele Podcasts gemacht, wie lange nicht mehr. 20 Podcaste in diesem Jahr. Durch diese kleinen Mitreisen, weil ich richtig süchtig war danach. Und ich hab
das ist auf jeden Fall auch ein guter Seiteneffekt.
Ja, und ich habe in Kauf einfach genommen dieses Jahr, dass ich dann gesagt habe, okay, ich denke immer wieder drüber nach, machst du jetzt ein Konzept, machst du ein Skript, hast du wie machst du das, ja? Und dann habe ich irgendeine Idee und dann setze ich die nicht um. Ewigkeiten oder probiere es und stoß auf Schwierigkeiten, die einfach den Aufwand, wer ist mein Job? Okay, dann müsste ich es machen. Da ich damit aber jetzt nicht direkt Geld verdiene, wird es dann schwer, das vor der Familie zu rechtfertigen. Und wo hörst du gerade? Ich sehe ich habe eine Spur auf deinem Gesicht gesehen.
Ich habe eine Leuchtspur. Na, ich warte jetzt darauf, dass du mal die Kopfhörer hier noch aufziehst,
ja,
um zu zeigen, wie du da aussiehst, wenn du durch
also
die Gegend rennst.
Ich sag mal ganz kurz was zu dem Mikrofon. Puschel wegen Wind, ist klar. Aber du kannst den krassesten Puschel, es gibt auf Klangbildreisen, wo es richtig reinrauscht, das ist nicht zu verhindern. Es geht einfach, es gibt kein Mikrofon, das bei heftigen Böen windfrei ist, muss man einfach in Kauf nehmen. So, Puschel, hier drunter ist das Mikrofon, einfach so ein Stab und der nimmt halt in einem bestimmten Spektrum auf, das können wir jetzt genauer erklären, oder auch nicht. Das heißt, ich halte dann Richtung Vogel und wenn ich dann was sagen will, dann muss ich selbst zu mir drehen. Mal wieder weg, weil klingt es wieder ganz unterschiedlich, ja? Ach, so anstrengend.
Sonst wärst du nicht zu hören oder sonst wärst du dumpf?
Naja, ganz dumpf. Und dann gibt es Leute, die sagen, ist doch nicht so schlimm. Ist ja so, du bist ja hinter dem Mikrofon. Gibt andere, die sagen, und da muss ich so meinen eigenen Weg finden. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache ab jetzt keine Skripte. Ich fange auch nicht wieder an, neu drüber nachzudenken. Ich gehe raus und ich stell mir eine Challenge, das mache ich ja auch bei diesen YouTube-Videos jetzt, ich stelle mir eine Challenge, die ich öffentlich veräußere, ohne was vorzubereiten, die dann meist nicht gelingt, aber begegne dadurch dann den unterschiedlichsten anderen Sachen. Und wenn sie dann natürlich gelingt, vielleicht erst Wochen später oder ein Jahr später, ja, dann ist episch. Also dann ist großartig, dann raste ich ja völlig aus. Und in diesem Jahr ist mir zwar gelungen, Turteltauben aufzunehmen, aber die kommen so lasch rüber auf der Aufnahme. Ich war so nah dran. Wenn du mit mir da gestanden hättest, du wärst auf die Knie gefallen, weil der Turteltauben-Sound, der ist wie Rotkehlchengesang, so lieblich, der geht so ins System rein, der kribbelt dir zwischen allen Zellzwischenwänden und löst dich förmlich auf in pure Liebe einfach. Das ist wirklich so ein zarter Sound. Und der Autoladen ist auch schön, hat er einfach ein bisschen was Goldenes, also da ist man schon so ein etwas Bohemes, finde ich auch, Aristokratisches, der auch super schön ist in seiner Einfachheit, aber der kommt super auf dem Ding drauf, auf dem Mikrofon super eingefangen. Der ist aber eher wie Buchfink halt so kräftig. Das sind die Frequenzen. Ich muss mich damit abfinden, Turteltaube werde ich nie so raufkriegen, wie meine Ohren sie da vor Ort hören. Ja, und das ist, versucht man trotzdem das Beste draus zu machen. Das Mikrofon, hier hinten ist dann das Stecker, was dann ins Aufnahmegerät dann reingeht. Aber das ist jetzt egal. Und es ist an so einem Pistolengriff, damit es schwingt. Weil, was ich nicht wusste, sobald du da irgendwie gegenkommst, macht jede kleinste Bewegung, hörst du richtig
laut. So ein Dämpfer praktisch.
Also laufe ich da so rum mit dem Ding, um dann zu hören, wohin zeigt das Mikrofon.
Genau, also du hörst dann auch, du hörst dann über die Kopfhörer tatsächlich auch das, was das Mikrofon aufnimmt, ne?
Ich muss zumindest ein bisschen was hören. Wenn ich die aber die ganze Zeit so auf habe, kriege ich keine neuen Sachen mit. Das heißt, ich mache dann eigentlich so. Und mit dem höre ich
was. Hast du nicht, es gibt doch jetzt, aber es gibt doch jetzt offene Kopfhörer, ne? Die offene Ohrmuscheln haben. Es gibt ja die praktisch Noise Cancelling alles praktisch von außen. Ja, und du hast jetzt, glaube ich, so, weiß ich, geschlossene auch, wahrscheinlich ohne Noise Cancelling, aber es gibt ja auch offene, die extra, damit du von außen noch mehr hörst. Vielleicht wäre das jetzt ja auch noch was.
Das ist eine gute Idee,
weil ich etwas sagen. Du hast jetzt das Problem, dass du jetzt nicht mehr mitkriegst, was hinter dir noch so ist, oder?
Richtig. Oder, dass ich Mikrofon, höre ich den Battle-Ruf der Wendehälse, den ich ja da suche, denke aber, das ist, weiß ich wo, ewig weit weg, und gehe dann in die falsche Richtung oder halte das Mikrofon in die falsche Richtung. Und ich muss dann sozusagen absetzen und erstmal, eigentlich brauche ich beide Ohren, um das zu verorten, musst du, wie der Fuchs, der nach Mäusen unter der Schneedecke sucht, weißt du, den Kopf so ein bisschen bewegen, um diesen Schall genau zu verorten und zu, das hast du ja beim Uwe wahrscheinlich ähnlich gehabt, oder? Das ist auch so ein schwer zu definierender Sound auf weite Entfernung.
Ja, da hat dann das auf jeden Fall geholfen hier.
Aber das ist eine gute Idee. Noise-Cans, die durchlässig sind, aber du meinst nicht, Bluetooth geht halt nicht, ne? Du musst die mit Kabeln verbinden, mit den Aufnahmegeräten.
Nee, aber einfach, also die haben praktisch einfach offene Ohrmuscheln, damit es einfach von außen mehr durchlässt.
Neue Idee, vielleicht. Sehr gut, finde ich richtig gut.
Ja,
finde ich
super.
Das probiere ich aus auf jeden Fall, weil.
Auf jeden Fall, die Wendehälse sind ja dann auch am Ende sehr schön noch zu hören gewesen, ne?
Ach, da hast du schon bei der Aufnahme gehört, bei der du hast sie dann.
Na, da, du sprichst ja dann auch nochmal ein, kommt ja dann nochmal Anmerkungen und so.
Ja, genau. Das ist in der
Folge. Ja, habe ich gehört. Also, die waren ja dann schon noch echt schön dabei.
Ja. Und silbern, oder? Findest du dich auch silbern und zart und speziell?
Sehr speziell, auf jeden Fall.
Und ich habe jetzt nochmal nachgelesen im Tagebuch, im Jahr zuvor haben wir sie auch schon gehört. Und dieses Phänomen, da waren Leute dabei. Als wir dieses Jahr, also jetzt 2025 entdeckt haben, da waren Leute im Vorher auch schon dabei. Und wir standen dort mit wirklich Obervogel-Nerds, weil wir so wenig Teilnehmer hatten wie noch nie bei der Vogelweiterbildung, waren dann die wenigen, die da sind, natürlich die Ober-Ober-Nerds, ja, die von WSIFO kamen. Und die haben mir auch Vögel beigebracht, die da bei mir rumfliegen. Ja, das war echt irre. Und wir stehen dort und keiner von uns sagt, wenn der Hals Battle ruft, obwohl mindestens zwei dort standen, die den schon gehört haben, nämlich ich, der da sogar wohnt, und dann noch jemand anders, der ihn letztes Jahr auch schon erkannt hat. Was ich damit sagen will, ist, wie abgefahren unsere Wahrnehmung und unser Gehör und unsere Einordnung dessen, also wie komplex dieses Thema Wahrnehmung, Sinneseindrücke, Verarbeitung, Geschichten daraus machen, wie komplex das ist. Da dachten immer noch Leute, das sind Insekten. Und erst als wir dann alle vereinzelt saßen, ich beschreibe das ja, glaube ich, auch in dem Podcast ganz kurz, dass dann der eine sieht einen Wendehals, der andere hat diese ganzen komischen Grillenrufe da um sich herum. Mhm. Die andere Person hat da hinten einen anderen Wendehalsruf gehört, der die Antwort dann darauf war. Und so hat sich dann ein Bild erstreckt auf größeren Raum. Das mussten die Bettelrufe sein. Und prompt am nächsten Tag sehe ich da die Kleinen. Und kriegt es aber beim Podcast aufnehmen nicht mit. Weil das technisch, ich da noch zu wenig Erfahrung habe. Ne? Aber das, ich freue mich auf dieses Jahr. Ich werde immer besser werden. Ich überlege mir tatsächlich, so ein Parabol zu holen.
Ja.
Weißt du, weil du es noch mal mehr trichtern kannst. Mal gucken.
Aber vielleicht verstärkt es natürlich die Problematik noch mal.
aber ich fand das halt. Du kennst den Podcast ja schon vorher. Das war ja jetzt das erste Jahr, wo so viele Klangbildreisen waren. Wie kommt es für dich rüber? Also feierst du das oder vermisst du die anderen oder wie ist denn das für dich?
Ich finde die Klangbildreisen schön. Manchmal muss ich auch sagen, manchmal denke ich dann, ah, jetzt könntest du auch mal ruhig sein, weil ich möchte den Gelbsplitter noch mal kurz alleine hören. Also so vielleicht so ein bisschen so ab und zu die Pause, ne? Oder auch die, weiß nicht, weiß es gar nicht, ob das konkretes Dings war, aber ich glaube, irgendwann mal ein Habicht-Alarm mit Stille und weiß, also eine Stille aufzunehmen ist natürlich wahrscheinlich auch nochmal eine Herausforderung für sich, aber das wäre natürlich auch geil, wenn man das noch mitkriegen könnte, aber das ist wahrscheinlich schwierig. Aber also vielleicht so auch
Hör den Waldkauz Singdrossel. Hör ihn, da hörst du die Stille.
Ja, den muss ich noch hören.
Du hörst ihn. Ja.
Aber vielleicht auch nochmal so dieses.
Ich hab's gehört,
mit den Winkeln bewusst praktisch Stellen mit Sprache und Stellen ohne, ne? Das ist so die die dafür vielleicht im Einzelnen länger. So, ja, vielleicht noch.
Super, dass du das sagst, weil ich habe die Idee. Ich habe dann immer im Hinterkopf, dass es langweilig wird für die Leute, dass sie dann einfach, wenn dann da, dass sie wieder ein Buch fängt, wieder eine Goldammer. Aber das ist gut zu hören, dass es nämlich nicht langweilig ist, weil für mich ist alles andere als langweilig.
Also nee, das war auch an der Urgewalten-Folge eigentlich ganz schön, dass wirklich mal das viel Prassel einfach kam.
Naja.
Also einfach Naturgeräusch, ne? Ich meine, klar, jetzt können sie. Und dann habe er halt doch noch moderiert, weil sonst könntest du ja auch einfach White Noise anmachen auf YouTube.
Warte mal kurz den letzten Satz.
Das war ja auch nicht.
Du warst eben abgehakt nochmal, sag nochmal den letzten Satz bei Urgewalten. Was war dann, also Stille und dann?
Und dann halt noch, und dann eben moderiert, ne, dazu. Das ist dann, also die Kombination braucht es natürlich, ne, weil sonst kannst du ja auch einfach White Noise YouTube Video anmachen. Mal übertrieben oder gesagt, Rainforest. Natürlich Vogelstimmen da natürlich. Sound. Sind natürlich jetzt auch nicht unbedingt White Noise, aber im Rainforest ist natürlich auch Vogelgezwitscher praktisch das White Noise, ne? Oder das Hintergrundrauschen.
Du, ich freue mich, wenn du mir ein Feedback gibst, wenn mir das gelungen ist, weil das ist mein Anliegen. Mein Anliegen mit damit ist ja, das wiederzugeben, was ich sowieso auch alleine mache. Das geht ja in meinem Kopf ab sozusagen, ich laufe da rum. Um andere Menschen zu inspirieren, ey, du kannst eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit da rausgehen und dir Sounds reinziehen, jetzt visuell am Spuren lesen. Der kann der November noch so grau sein. Du kannst eigentlich immer eine spannende Zeit, eine gute Zeit da draußen haben. Und es lohnt sich, jedes Mal da irgendwie rauszugehen. Und gleichzeitig gehören bestimmte Phänomene dazu, die ich am Anfang, so in meinen Lehrjahren am Anfang immer dachte, ich bin schlecht. Ich kann es noch nicht gut genug, ich muss noch mehr üben, weil mir meine Challenge nicht gelingt. Weil ich die Spur schon wieder falsch interpretiert habe. Die Amsel war doch keine Amsel, sondern eine Misteldrossel. Der U, kein U, sondern eine Waldueile. Weißt du, ich meine, also die anderen sind besser als ich. Dieses Ding oder, es dauert alles so lange oder, jetzt geht's so schnell. Also in alle Richtungen eigentlich. Ja, anstatt einfach das zu nehmen, was da ist und zu wissen, es gibt noch was zu entdecken, was du noch nicht vorher erahnen konntest, weil du von deren Anwesenheit, von deren Präsenz einfach noch nichts wusstest in dem Augenblick, weil das ist sehr komplex, diese Schauspiele da draußen, wie das miteinander zusammenspielt. Und auch das bringt Anna in dem Essay super auf den Punkt, wo du mit Julian im Jahr zuvor und auch im letzten Jahr so schön dazu beigetragen habe, das anzufeuern, weil die Leute nämlich plötzlich überall Zeug finden und wir nicht mehr vorwärts kommen. Wir überall Zeug hören und wir nicht mehr vorwärts kommen. Und es geht eigentlich um Wölfe und plötzlich beschäftigen wir uns mit, na, womit hast du dich beschäftigt letztes Wolfschecking?
Vogelringe. Mit allem, was
Krötenspuren.
Ja.
Für eine Teilnehmerin war es die Krötenspur. Das war das Highlight ihres Wochenendes.
Ja.
Kolkraben-Weibchen, die rufen, ha, gib mir, ha, gib mir. Weißt du noch, wie die Jungvögel ein paar Monate später, ha, Battle-Ruf, ha, Battle-Ruf und sie testet schon. Wie bei U, sie testet vorher, Kriegt er mir ein Hochzeitsgeschenk, hat das noch drauf. Ja, das war eine, all diese Sachen. Das finde ich mega, mega cool. Also gib mir da gerne ein Feedback, ob das gelingt, weil das ist schön.
Ja,
Zu
mache ich gerne.
integrieren. Nee, es wird nicht
Ja.
langweilig, Leute. Und wenn es euch
Ich
langweilig wird, gut vor. Mir egal.
bin jetzt auch sehr gespannt. Eine weitere Idee, die ich ja auch hatte, war wirklich auch nochmal zu zweit praktisch einen Podcast zu machen. Aber hast du jetzt auch gesagt, den habe ich jetzt noch nicht gehört, ne? Da gibt es einen. Bin ich auch sehr gespannt mal drauf. Den muss ich mir jetzt wirklich demnächst mal anhören. Weil ich glaube auch, genau das könnte auch einfach noch helfen mit verschiedenen Dingen. Gerade auch der so eine Alarmsituation, wo man praktisch nicht weiterkommt. Könnte, muss nicht, aber einfach
Auf
ne,
jeden
vier
Fall.
Augen, zwei Wahrnehmungen
Ja.
und die sind ja immer sehr unterschiedlich, das wissen wir ja auch, ne? Ein Mensch nimmt gleich wahr wie der andere.
Ja.
Und manchmal muss man ja schon ganz genau darauf zeigen und erklären, was man meint, bis man endlich das Gleiche wahrnimmt. Und aber da kann das ja einfach auch ein ganz wertvolles Werkzeug sein, praktisch, um
Genau,
jetzt
da, und bei
mehr
diesen Sachen, die so
rauszufinden.
auf einen Nenner kommen, geht es nicht darum, wer ist besser, wer hat mehr drauf, sondern so ein möglichst vollständiges Bild hinzubekommen durch das Miteinander Dialogisieren. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, weiß nicht, wie viele Rehspuren ich schon angeguckt habe. Und dann gucke ich mit Leuten da Rehspuren an, die denken sich dann, der Typ kennt doch Rehspuren, warum guckt der jetzt schon wieder jetzt in so eine Rehspur da ewig rein und sagt nicht einfach, das ist Reh, sondern fängt erstmal an, eine halbe Stunde lang zu fragen. Weil mir auch immer wieder Sachen auffallen oder ich Sachen sehe, die mir erst durch die Fragen der anderen auffallen. Die ja wahrnehmen oder wo sie sich fragen, ist das zu sehen, ist das nicht zu sehen, ja? Und du hast mir eingangs eine Rehgeschichte erzählt, wo du 20 Minuten fast pullernd vor diesem Reh stehst, das sich um dich herum bewegt und du hast gesehen, wie viel Bewegung machen die bei jedem Schritt, beim Stehen, Kopf. Und ich sehe, das Reh geht hier lang. Und ich denke mir, wo sind diese Bewegungen? Manchmal sehe ich die, manchmal nicht. Manchmal lese ich Bücher, wo die da alles sehen, wo das Reh wie 72 Grad nach links unten geschaut hat. Und ich glaube sie inzwischen nicht mehr. Ich glaube sie nicht mehr. Ich glaube, dass es manchmal möglich ist, wenn andere komplexe Faktoren mit einer Rolle spielen und auch zutreffen, aber nur anhand von einer Perspektive zu sagen, das Tier ist um 10:35 Uhr hier lang gekommen, es ist hier stehen geblieben, weil es Hunger hatte und es schaut nach 45 Grad nach links und dann ganz kurz noch über die Schulter rüber und dann geht es schnell weiter. Ich glaube solche Geschichten nicht mehr. Ich glaube, die sind ausgedacht. Aber mich hat es auf jeden Fall damals mega inspiriert
Kann
und
es
jetzt.
auch nicht widerlegen, ne?
Du kannst es nicht widerlegen. Naja, man kann es widerlegen, indem man Experimente macht, ne? Tests macht. Also Reh vorbeilaufen lässt, es filmt. Man kann sich selber auch testen. Man kann sich
Ja,
selber
klar, sich
machen
selber kann
lassen.
man testen. Aber man selber wird wahrscheinlich da eher dazu lernen,
Immer, auf jeden Fall.
als dass man vielleicht zum Schluss kommt, das kann nicht möglich sein, ne? Aber es
Na,
ist
das ist
schon.
das Schöne am Spurenlesen, dass man das ja wirklich deswegen in so guten Alltag einbauen kann. Auch wenn du keine Kinder hast, kannst du mal wieder auf den Spielplatz gehen. Morgens früh. Am Abend vorher warst du schon da, wenn die Spielkinder weg waren und die Jugendlichen auch. Hast ein paar Kippen aufgesammelt, weggeschmissen und dann hast du eine Hake dabei. Vielleicht mit Teleskopstange. Und dann ziehst du eine Fläche im Spielplatzbereich glatt und am frühen Morgen, bevor die ersten Kinder kommen, guckst du, was denn hier so passiert ist. Und eines Tages kommst du dahin, da ist nichts passiert. Und da du ja deinen Freund Julian dabei hast, sagst du, naja, komm, jetzt sind wir schon hier. Mach was, ich dreh mich um und danach gucke ich, was ist hier passiert. Und dann spielst du dieses Sherlock-Holmes-Spiel und versuchst alles zu tüfteln und da lernst du ja ziemlich schnell, dass du nie hundertprozentig liegst. Aber manchmal ziemlich nah dran. Und manchmal auch nicht. Und dadurch hat das Spurenlesen immer wieder auch so ein reflektierendes Element mit drin, wo ich mich selber kennenlerne. Wie bin ich drauf? Wo mache ich mir das vor? Wo mache ich mich kleiner, als ich eigentlich bin? Ne? Ich würde sagen.
Spannendes Thema. Da werde ich auf jeden Fall mich tatsächlich dieses Jahr mehr mit beschäftigen. Auf jeden Fall.
Ich habe den letzten Podcast des Jahres, den 20. Da habe ich mal verraten, dass ich mir habe ich sonst noch nicht so drüber gesprochen, mir immer so ein Motto des Jahres lege. Vogel des Jahres kennen einige von mir. Ich habe immer so Vogel des Jahres, war Buchfink letztes Jahr. Und auch so ein Motto, was mich so beschäftigt, was mit mir drinnen zu tun hat. Bin gespannt, was du dazu sagst. Das ist so eine schöne Ausrichtung der Wahrnehmung jetzt auf innere Themen dann zum Beispiel. Wo ich mich selbst erinnere, mich selbst zu beobachten, wie reagiere ich, wie funktioniere ich. Weil wenn ich das nicht lerne, komme ich an bestimmten Punkten beim Spurenlesen nicht weiter. Ich pralle gegen eine Wand und irgendwann werde ich mich umdrehen und sagen, das geht nicht. Oder ich mache mir was vor und sage, ich spüre alle Spuren und ich kann nur meinem Gefühl folgen. Ja, du kannst deinem Gefühl folgen und das, was man fühlt oder glaubt, ist super. Aber es reicht nicht immer überall aus. Ja. Es ist noch satter und stabiler, wenn du es komplett belegen kannst und wenn du zig Leute um dich rum hast, die es genauso sehen oder die keine guten Gegenargumente haben und dir nicht widersprechen können.
Ja. Oder du hast ein Gefühl und du kannst es belegen. Das ist noch besser.
Genau.
Genau. Aber jetzt habe ich noch ein Rätsel zum Schluss noch für dich.
Also sag mal eine Situation ganz kurz noch mit Gefühl und belegen oder umgekehrt. Du belegst es und hast danach ein Gefühl, wo du dann plötzlich in die Zukunft andere Entscheidungen triffst. Weil du dein, das ist ja, das Spurenlesen ist ja nicht nur der reine Geist und Verstand und Indizien, sondern es ist immer, du fühlst die Anwesenheit von Tieren irgendwann. Manchmal nicht. Ja, aber das Gefühl spielt immer eine Rolle. Und welcher Spurenlesende, ich kenne keine guten Spurenlesenden, die das bestreiten würden. Keine.
Ja, nee. Ja. Nee, ich glaube eher, wahrscheinlich ist es auch mehr das, dass man es bewusst macht vielleicht, um sein Gefühl auch zu kalibrieren sozusagen oder zu tunen.
Ja. Was zum Beispiel?
Aber es braucht sicher viel Übung. Welches Gefühl oder was?
Genau, um das mit dem Gefühl nochmal zu verdeutlichen.
Na, das kann ja so, das ist doch meistens so, die Spurenleser, die hingehen und die es wissen, die laufen vorbei und sagen, Fuchs, und gucken aber nicht genau, ne? Dann war das wahrscheinlich das Gefühl und dann, aber ja, halt, jetzt kannst du es auch belegen, ne? Das ist ja eigentlich auch auf dieser leichten Ebene ist es ja auch schon das. Und anders ist es so halt, du kommst vielleicht wohin, schaust dir schon genau an und hast eine Idee, sieht nach Marder aus, ne? Aber ich kann es irgendwie noch nicht belegen. Und dann suchst du und suchst und suchst du, bis du den Beleg hast, praktisch.
Ja. Und genau das, ich habe ja diese Rätselspur da, ne, mit dem, heute ja erzählt, ne, ich wollte eigentlich mit der Gruppe schnell in den Wald irgendwo und mal ganz kurz an der Ecke halten, bevor wir ganz viel hören, einmal kurz auf den Boden gucken, eine Vogelspur angucken, eine Rabenspur. Und dann sehe ich da in der Pfütze, ne, ist eine komische Amselspur. Und mein, genau das war das, ja. Ich denke, ich glaube und ich will auch, dass es eine Sperberspur ist, weil ich schon seit Ewigkeiten eine Sperberspur im Matsch sehen will. Ja, und umso genauer ich hingucke, umso mehr wird es für mich zur Sperberspur. Aber in dem Fall war es nicht ausgedacht, sondern es fühlte sich wirklich stärker an, weil ich so oft schon die Erfahrung vorher gemacht habe, dass ich mir was vormache. Und dann habe ich am Abend wirklich anderthalb Stunden, zwei Stunden mit mehreren Leuten gesessen und alle Bücher, die wir hatten, alle Fotos, die wir hatten, alle Sperberfotos mit den langen Füßen mir angeguckt und yes. Und natürlich auch einen Gipsabdruck gemacht, um das zu dokumentieren und später mit anderen Leuten noch zu reflektieren. Es ist noch nicht ganz durch das Thema, ich glaube ein Sperberweibchen. Aber das Spannende an der ganzen Sperbergeschichte ist, dass ich mich jetzt frage, ey, wie oft, bitte, habe ich mit Leuten oder alleine an Pfützen gestanden und habe so gefeiert, dass ich jetzt endlich Amselspuren erkenne. Oder Singendrosseln. Eine von den beiden. Und es war keiner von den beiden. Es war Sperber. Ja. Frage ich mich hinein. Ich weiß nicht, wie oft. Ich glaube oft. Und es ist auch gut so, weil stell dir vor, ich stehe in so einer Pfütze und habe 100 Möglichkeiten, was das hier sein könnte. Das ist ganz unbefriedigend. Und das Spurenlesen kommt ja von einer Zeit, wo wir viel mit Hunger zu tun hatten. Und wenn am Ende die Geschichte, die ich da gelesen habe, meinen Bauch gefüllt hat, war es eine gute Geschichte. Egal, da brauchst du keine Kamera, um zu bestätigen, ob es genauso war, wie du erzählt hast. Wenn du satt bist, bist du satt. So. Und wir brauchen halt, heutzutage haben wir eine andere Motivation. Und wenn wir, wo wir uns das letzte, wir müssen langsam zum Schluss kommen, wo wir uns das letzte Mal getrennt haben.
Ja.
Warst du denn noch einen Tag länger da? Und wir haben abgefahrene Spuren auf dem Acker gefunden. Weißt du noch, neben Wolfspuren und so. Weißt du noch, welches Tier? Ja.
Was? Da war auf jeden Fall Nutria auch.
Nutria! Und in der Wüste, wir haben kein Wasser hier, da ist nichts. Mitten auf dem Acker und Fett, also ganz viele, ne? So. Denke ich jedes Mal wegen Fischotter-Tracke bei uns auf dem Acker. Wir sind in der Wüste, hier ist kein Wasser, wo sind hier Nutrias und Fischotter, egal. Und dann habe ich gesagt, na gut, ciao, du musstest zu einem Arbeitstreffen. Und ich habe gesagt, naja, Du hast doch gesagt, ach, wenn du eine coole Spur findest, ruf mich an, sag mir Bescheid. Und ich rufe dir noch hinterher. Hier ist was. So, und es war eigentlich nichts Besonderes. Es war einfach nur eine olle Katzenspur, die man von jedem Haus und Hof kennt. Und irgendwas hat nicht, genau wie du sagst, irgendwas hat mich da gezogen. Ich habe es gar nicht versucht zu überprüfen oder rauszukriegen. Und einer Katzenspur auf dem bewegten Acker, die klein ist, zu folgen, ist wirklich anstrengend fürs Auge. Vor allem, wenn die Sonne scheint und du starke Kontraste hast und es zieht und zieht über 200 Metern an Wolfsspuren vorbei. Und ich habe sie ja angerufen, glaube ich, noch an dem Nachmittag oder am Abend oder irgendwie so. Und dann komme ich zu einem Wäldchen, wo dann Tatsache dieses Gefühl noch stärker wurde und in einer Waschbärfalle, die ich kannte, wo der Sender, dass das drin ist, dass die Falle ausgelöst wurde, die Batterien alle gewesen sind, Tatsache ein Tier drin sitzt, das ich wirklich erst 2 Meter vorher gesehen habe. Und du weißt ja, was drin saß. Sag's. Du.
Eine Wildkatze.
Und das wissen wir deswegen so genau, weil der Wildkatzenverantwortliche gesagt hat, Paul, nimm nur eine Haarprobe. Ja. Ich so, bist du wahnsinnig, Alter? Das ist ein richtig Fuchs, das ist wildes Vieh. Aber Tatsache, die Haarprobe hat dann wirklich ein eindeutiges Ergebnis gegeben, auch keine Hybridisierung und ein Individuum, weibliches Individuum, das hier noch nicht bekannt war. Und warum sage ich das so genau? Weil du hast mir parallel dazu auch eine ziemlich geile, vermutlich Wildkatzen-Story erzählt, die ja gerade in Naturschutzkreisen überall in Deutschland kursieren, weil plötzlich alle viel mehr Lockstöcke rausbringen mit Baldrian und Wildkatzen-Monitoring ganz doll betreiben, weil sie nicht nur durch Grünflächen laufen, sondern auch über offene Flächen. Und vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, hieß es, die laufen nur durch grüne Gürtel. So fing dieses Wildkatzenprojekt im Hainich an. Und deine Wildkatzen-Story hat sich dann als das Gegenteil herausgepuppt.
Die hat sich dann, genau. Also es war auch sehr...
Beides ist richtig.
Und
sag mal, beides ist was?
Die war ja sehr ortsnah und hatte halt einfach die Optik und lag im Wald in dem hohlen Stamm. Ne, genau. Aber die Haarprobe hat es ergeben dann. Da im Stamm haben wir Haarprobe genommen und das hat ergeben.
Also der Ort, wo die Katze gesehen wurde, war typisch. So,
genau, aber an einem Wegrand.
Es war ein bisschen nah dran, aber da weiß man ja nie, sehr wir denken, dass Menschen stören oder nicht.
Und bei uns ist aber der Hybridisierungsgrad wohl sehr hoch im Vergleich. Ne? Deshalb war das schon auch interessant, was dabei rauskommt. Genau. In dem Fall jetzt.
Das müssen wir, glaube ich, für den nächsten Podcast uns mal aufheben. Invasive Arten und Hybridisierung. Das sind zwei super hochgradig spannende. Ich habe ihn sogar hier liegen. Ich habe hier so nach einem Artikel für uns beide rausgesucht. Dann müssen wir mal nach der Aufnahme. Dürfen wir sie töten? Da geht es um die Wollankrabbe. Und hier hinten ist Waschbär, Nutria und Ochsenfrosch. Bitte. Ja, die Invasoren. Aber das können wir jetzt nicht aufmachen. Dein Deep Dive hat ausgekriegt, es ist eine Hauskatze. Und das ist genauso gut, um jetzt nicht irgendeinen Quatsch über Wildkatzen zu erzählen. Und meins hat rausgekriegt, das war die Überraschung nämlich bei dem Fund, dass keine Hybridisierung, dass da kein einziges genetisches Material von anderen Hauskatzen drin ist, was in vielen Regionen der Fall ist, wie du es ja eben nochmal gesagt hast, bei dir auch. Ne? Und irgendwie ist es doch auch, so haben wir das letzte Mal uns getrennt. Und dieses Jahr sehen wir uns ja bald wieder zum Voice-Tracking.
Ja, freue mich drauf.
Wir wissen jetzt schon, dass wir keine Ahnung haben, was wir finden werden. Vielleicht ja noch nicht mal Voice-Spuren. Wir wollen schon Voice-Spuren, oder?
Ja, die findet man doch immer bei dir irgendwo.
Genau.
So, auf irgendeinem Acker. Wenn der Acker nur entweder nass genug ist oder Schnee, dann sowieso, ne? Aber
ja, oder
nass los. Genug reicht auch. Wenn nur nicht alles tiefgefroren ist.
Ja. Hoffentlich. Und das Schöne ist so, dass aber der größere Teil ist, dass wir noch gar nicht wissen, was uns erwartet, aber wir wissen, es wird abgefahren und es wird herausfordernd und meist auch wunderschön, vor allem, wenn wir zusammen sind, oder? Und dann zusammen philosophieren können. Und ich würde dir, da du Gast warst, dir das letzte Wort lassen, die letzte Frage lassen, weil du hattest doch irgendwas im Petto, du hast... Das letzte Wort. Wenn du eine Frage stellst, ist es dein vorletztes Wort, weil da musst du danach nochmal beenden.
Ach, ja. Also
du hast noch irgendwas vorbereitet. Du hast noch irgendwas gesagt eben. Dann habe ich dich unterbrochen.
Ich hatte noch tolle Fragen auf jeden Fall gehabt, aber die sind
jetzt wahrscheinlich. Vorhin, du wolltest was sagen. Nicht jetzt im Vorhinein vorbereitet, sondern du hattest.
Das Rätselloch, was ich noch hatte.
Ja, genau.
Das kam mir noch so in den Kopf. Also pass auf.
Ja.
Du läufst auf einem Wanderweg entlang.
Gleich geht er an.
Du siehst einen kleinen braunen Vogel auf dem Weg sitzen. Dir abgewandt, ne? Oder von mir aus seitlich. Kleiner brauner Vogel halt. Kannst du nicht viel erkennen.
Ach, das ist ein Rätsel für mich jetzt.
Das ist ein Rätsel für dich.
Ach, genau. Okay. Ich bin on.
Du läufst näher, bist ja am Wandern, ne? Du läufst halt einfach. Der fliegt auf, fliegt 5 Meter weiter wieder auf dem Weg. Fliegt auf, 5 Meter weiter wieder auf dem Weg. Und es gibt praktisch kaum Merkmale, die jetzt irgendwie auffällig wären. Er ist klein, wie so vielleicht, keine Ahnung, eine Kohlmeise oder ein Rotkehlchen oder so.
Ja.
Das Einzige, was du siehst in den Schwanzfedern, ist, dass links und rechts rostbraune Flecken sind.
Links und rechts rostbraune Flecken, außen, so, auf der S6.
Zur Basis der Schwanzfedern hin,
ja,
aber außen. Oder so im mittleren Drittel von mir aus. Oder im vorderen Drittel. Was wäre das für ein Vogel? Kennst du den?
Welche Jahreszeit hat er dieses Verhalten gemacht?
Das wäre jetzt, sagen wir mal, das ist jetzt Nordschweden im August.
Nordschweden im August. Also so, Brutzeit ist eigentlich durch.
Könnte Jungvogel sein oder auch Altvogel, auch nicht im Brutkleid.
Oder
aber dieses Merkmal gibt es.
Und Habitat?
Offenes.
Nicht so Deep Forest oder so, nicht
jetzt. Nicht Tundra, aber auch nicht Taiga.
Okay.
So zwischendrin. So ein bisschen lichter Wald.
Und sein Verhalten ist typisch, oder wie? Ist der so vor dir her?
Ob das Verhalten jetzt so ganz typisch ist, weiß ich nicht. Aber dieses Merkmal, also ich habe das so erlebt, ne? Und
ja.
Ich habe keine weiteren.
Diese Flecken, ne? Das meintest du. Also der
diese Flecken.
Die Flecken sind also auffällig.
So, ne? Das ist der Stoß vom Vogel, ja. So. Und hier praktisch ist rotbraun. Links und rechts.
Also das ist dieser Bereich. Also ich wüsste jetzt das nicht. Ja. Ich könnte ganz viele Vögel sagen, die es nicht sind. Das Verhalten finde ich untypisch. Ja. Vielleicht war ein Sperber, dann habe ich ihn in der Nähe, dass er deine Nähe gesucht hat. Oder war ein Insektenfresser und der wusste da, wo, wenn du den langläufst, stöbert der irgendwas auf und das hole ich mir. Mhm. War der Schwanz genauso lang wie der Körper? Also schön proportioniert?
Ist schön proportioniert.
Und gerade hinten, nicht also eingekerbt.
Ich, oder so. Ja, ich kann es ja auch
auslösen. Irgendwas mit so einer Feder. Warte mal, was war denn das?
Ich habe mir dann gewünscht, natürlich immer so eine Feder zu finden. Und ich habe ja jede Feder gesammelt, die ich gefunden habe überhaupt.
Hast du Wendehals gedacht? Nee, die haben Streifen, die haben Wänderungen.
Nee, kleiner, auch viel kleiner.
Ach, viel kleiner.
Also, wenn man sie von vorne gesehen hätte, hätte man sie sofort erkannt. Wenn es in der Brutzeit wäre.
Warte. Von vorne, also irgendwann mit der Kehle vorne, ganz eindeutig gekehlt, aber kein ist ein Singvogel. Muss ein Singvogel sein.
Oh. Ja.
Aber kein Blaukehlchen. Nein, war kein Wasser da, Schilf. Boch, Blaukehlchen.
Blaukehlchen. Viele gesehen.
Blaukehlchen.
Ich habe mit einem gesprochen und habe auch gesagt, so, ja, was könnte das für ein Vogel sein? Das Einzige, was ich erkennen konnte, nichts auffällig, ne?
Ja.
Sind diese roten Flecken. Und er so, ja. Blaukehlchen nicht. Nee, Blaukehlchen. Nee, war es nicht. Hat ja keine blaue Kehle. Ja, außerhalb der Brutzeit. Außerdem könnte es auch ein Jungvogel sein. Muss mal Bilder schauen.
Weibchen haben auch keine
blaue Kehle. Krass. Die Jungvögel, die sind fast so gescheckt wie ein Star oder so.
Naja, Rotkehlchen ja ähnlich. Kaum einer erkennt Rotkehlchen-Jungvogel, weil die ganz anders aussehen als Rotkehlchen. Ja. Und sag mal ganz kurz, haben die Weibchen auch eine blaue Kehle?
Vielleicht aber ganz schwach nur. Vielleicht nur ganz schwach ausgeprägt.
War das dein erstes Blaukehlchen?
Erstes Blaukehlchen.
Wer war der Nerd? Wo kam der her jetzt? Von dir aus der Ecke da?
Das war ein Schwede. Nee. Den habe ich da irgendwo auf dem Weg getroffen. Ja. Ein Schwede mit einem Fernglas.
die sind ganz gefährlich. Ich habe noch nie live ein Blaukehlchen gesehen. Und steht noch auf meiner Liste, würde ich gerne mal. Ich weiß auch schon, wo welche vorkommen. Hier ganz in der Nähe. Fährst bloß eine Stunde hin, ne? Aber ich würde jetzt nicht dahin fahren, um das Blaukehlchen zu sehen. Entweder wird es sich ergeben oder ich werde hier irgendwann Blaukehlchen vorbeifliegen haben. Ich hatte keine Ahnung, dass das Blau komplett weg ist außerhalb der Brutzeit. Habe ich noch nie von gehört. Die Frage habe ich mir
Ja,
nie
nicht
gestellt.
ganz, aber es ist wirklich un sehr
Ja,
unscheinbar
unscheinbar.
dann.
Ah,
Und vielleicht ist
ja,
es
das heißt,
auch,
meine
je
Frau fällt
nachdem,
mir
wie sie
auf am Ende
auffallen
der
muss
Saison.
dann.
Ja. Rotkehlchen sind ja auch nicht nur rostrot auf der Brust. Da ist ja noch eine andere Farbe stark involviert darunter, die sie ja nur manchmal zeigen. Aber die Nerd-Details, das noch mal aus. Aber mit diesen rostroten Flecken noch nicht mal in einem Vogelbuch. Ich werde jetzt gleich, nachdem wir aufgehört haben, gehe ich rüber zu dem Franzosen, der auf Englisch veröffentlicht
Du
wurde.
kannst jetzt auch noch,
Verlass.
kann man jetzt natürlich, muss das mal googeln, Bildschirm teilen wäre jetzt noch geil, ne? Aber
Sollen
ansonsten musst du
wir
das
es machen?
einfach
Ich kann
eingeben.
den Bildschirm teilen. Pass auf, mach das. Mach das, pass auf.
Blaukehlchen,
Ja.
Schwanz googeln einfach mal, die zwei Wörter.
Nee, Featherbase. Können wir gehen einfach auf Featherbase?
Ach so, ja, oder
Die
Featherbase,
Seite kann
ja.
man doch sagen, oder? Das ist doch super. Die müssen wir auch reinstellen. Wir müssen nachher nochmal ganz
Ja,
kurz
aber ich glaube,
eine Liste.
wahrscheinlich, man sieht es, glaube ich, besser, wenn du es einfach das googelst. Blaukehlchen, Schwanz. Dann gibt es wunderschöne Bilder. Ich habe das vorher schon gemacht.
Ach so, das ist. Jetzt. Ja, dann musst du jetzt den Screen teilen. Dafür müsste ich dich zum Co-Host machen. Ich bin
Kann
jetzt
ich
schon
das?
eingeschossen auf Featherbase. Du weißt ja, wie es ist, wenn
Ach so, ja, macht
man
das.
solche
Ja.
Steinböcke sich schon mal vorgenommen haben. Da ist es ja übel, die dann davon abzubringen. Warte mal, jetzt Blaukehlchen.
Frage halt, was da,
Da, oh
ja,
Gott.
weil man sieht das sicherlich, falls es gibt.
Auf jeden
Ah ja,
Fall.
guck mal,
Guck, Mann, das ist
wunderschön, ne?
Featherbase. Ah, adultes Mädchen, da, Tatsache. Schau es dir
Nach
an. Ist
Featherbase, sagst du. Ich bin
ah?
da auch schon an die Grenzen gekommen in
Ja,
Featherbase.
ich
Da
weiß.
bist du mit Moorschneehuhn, Alpenschneehuhn, bist du ganz schnell an der Grenze.
Aber du hast ja mit denen Kontakt aufgenommen und sie haben sich gemeldet. Finde ich immer ein Zeichen von hoher Qualität, wenn hinter
Ja,
diesen
das stimmt.
Seiten. Ja,
Ah,
ich
guck
sehe
mal,
schon,
wie schön.
das wird eine
Oh,
Reihe werden, ihr
sowas
Lieben. Wir müssen
jeder.
auch über gute Internetseiten, gute Bücher, gute Quellen, gute Ressourcen, weil ich weiß, wie sehr du darin rumstöberst und Julian auch und ich auch. Also es das heißt nicht, dass wenn man sich lange mit dem Thema beschäftigt, dass man aufhört, in den Büchern zu stöbern. Und ich weiß nicht, ob du schon von diesem Vogelspurenbuch von Andreas Wenger
Schon
oder so gehört
gehört.
hast. Ich habe es bestellt.
Wenger, oder?
Bill und
Nee.
Maya Wenger, willst du mir schicken, damit ich es bespreche im Podcast? Es sollte Anfang Dezember rauskommen. Meine
Also wird jetzt
Familie ist
verschoben,
schon
gell?
richtig angenervt, weil ich gucke jeden Tag in den fucking Briefkasten. Wo ist dieses Buch? Alle fiebern mit, es kommt aber nicht. Ja, ist super ätzend. Sonnig ist irgendwas zögert. Ach, guck dir das an. Du hast
Aber
Flecken. Ey, das ist.
jetzt geht mal Google noch mal kurz einfach Blaukehlchen
Dass man den
Jungvogel,
Vogel
ne?
sieht. Ja, Chef, mache ich. Moment, warte. Eine Sekunde.
Weil
Ach.
das ist jetzt das Interessante, würde ich sagen.
Warte, wie es dann aussieht, ne? Ohne nicht einzelne Federn. Was hast du eingegeben? Blaukehlchen? Oh Mann.
Gib mal Blaukehlchen Jungvogel ein.
Blaukehlchen, Jung, ups, Jung, okay, mach ich. Bums. Und da sieht man das hier auf dem Ding?
Ja, guck mal da,
Ja, das hier, ne? Aber wir wollen es
ja,
von hinten ein bisschen
genau.
sehen. Ach da, das meinst du.
Ja, schau mal. Krass, ne?
Ach komm. Wo bin ich jetzt? Auf der Nabu-Seite. Ist auch nicht schlecht. Nabu ist schon noch okay, aber was ist denn das Bild?
Da ist den
Da, da, da,
Skandal.
da, da. Okay. Warte mal.
Wunderschöne Vögel, ne? Das war eigentlich der Vogel des Jahr meines letzten Jahres, muss ich sagen.
Ey, schön. Cooler.
Wollen mal hoch?
Ja.
Muss ein bisschen
Ich will
hoch.
diesmal groß machen hier. Ach so,
Ja,
alles
du
klar.
musst da das
Ja,
oben
gecheckt.
drüber, das ist
Ja,
groß.
gecheckt, gecheckt.
Geil.
Und so einen hast du gesehen?
Sauschön.
Oder weiß nicht genau,
Oder
diesen Weibchen. Ja.
Weibchen oder Jungvogel, ja.
Ich dachte jetzt sofort, mein erster Gedanke war irgendwie Steinrötel. Hat wahrscheinlich überhaupt gar nichts damit zu tun, aber so wegen diesem rötlichen Ton da hinten drin, weißt du? Irre, irre, irre. Ja, cool. War mir
Irre.
völlig. Wenn ihr den, ja, genau deswegen. Genau deswegen habe ich, wenn ihr den eingeladen, würde ich sagen, ich mache mal die Freigabe jetzt hier weg. Weil, wenn ihr den immer wieder was Neues reinbringt, anzündbar ist und anzünden kann für dieses Thema. Versteht, was ich meine, wenn ich sage, könnte diese Welt verändern, wenn wir uns alle mehr damit beschäftigen und es nicht als Hobby ansehen, sondern als eine Kunst des Fragenstellens und des Weltwahrnehmens mit dem Endergebnis, dass die einzige klare Aussage, die wir machen können, ist, dass sich alles in stetiger Veränderung befindet. nicht so bleibt, wie es ist. Also es wird niemals aufhören, uns aufzufordern, das Leben wach und aufmerksam zu sein. Und die zweite einzige wahre Aussage, glaube ich, die man machen kann, ist, dass wir irgendwann sterben werden. Die Frage ist nur, wann und wie hinterlassen wir diesen Planeten für die, die nach uns kommen? Können die auch noch so tolle Zeiten auf diesem Planeten verbringen? Und das macht Spurenlesen, finde ich, auch. Es macht nachdenklich und gleichzeitig hoffnungsvoll. So diese Ambivalenz auszuhalten, ist manchmal nicht so leicht. Und gleichzeitig finde ich es sehr, sehr wertvoll als Alltagsroutine. Und ich frage mich jetzt noch, ob du noch was hast, was du da lassen willst, oder ich würde dir eine letzte Frage stellen, damit du einen leichten Aufgang hast.
Ich glaube, ich habe genug gesagt. Ne? Ich hätte jetzt, wenn du mich jetzt am Schlusswort, aber ich kann das jetzt vorziehen, mein Schlusswort, hätte ich jetzt gesagt, in dem Sinne, bleib nicht so, wie du bist.
Genau. Und ich freue mich auf welcher Wendolin da kommt in 8 Wochen.
Ja.
Und in dem Sinne, oh Gott, jetzt fangen wir an zu schwafeln. Wir hören jetzt auf. Mir hat es richtig großen Spaß gemacht, Wendolin. Ich danke dir mega für deine
Ja,
Zeit. Und
danke
lass
dir
uns
auch.
überlegen, ob wir, also wir könnten einfach mal da Grüße rausschicken an alle, die das gehört haben, dass wir uns beide freuen würden. Ich auf jeden Fall über ein Feedback, wie das ankommt. Ob ihr euch spezielle Themen wünscht, denn irgendwann kommt der Frühling und dann kommen wieder die Klangbildreisen. Da gibt es nichts anderes. Zu zweit, natürlich. Mit vielen Vögelchen. Danke.
Ciao. Schön war's.
Jetzt kommt noch so ein Ding. Blim, 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 blim.
Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelliebe Paul.